Airway Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch.
Alles Neue macht der Dezember. Last Story bin ich immer noch nicht ganz durch, wenn ich nach wie vor hammel. Magenverdauungsgeräusche, die Speiseröhre hochkommen.
Johannes als überzeugter Alkoholiker nichts trinkt.
Wir gar hier gerade.
Ich knabber nur an Kakteen rum. Jetzt wieder schlachte ich so Kamel.
Wir trinken gerade kalte Muschi.
Wenn's klappt, ja, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar.
Du im Kühlschrank,
ja,
da. Wollen wir heute einfach.
Ich hab jetzt so Bock auf.
Verpiss dich.
Naja, die Botschaft kam rüber, glaub ich. Alles neu.
Airway Gamescast, wir sind gerade für euch.
Hallo und herzlich willkommen zum AGASC. Eine schöne Abkürzung für unseren Special Podcast, der sich mit den diesjährigen Awards beschäftigt. Am Mikrofon, natürlich habt ihr mich schon erkannt, Alexander Kappan. Das ist das einzig Sinnvolle, was ich wahrscheinlich zu diesem Podcast beitragen kann, weil ich von den folgenden Spielen null Ahnung haben werde. Aber zum Glück werde ich flankiert von dem professionellen, ja,
wie der mich jetzt gerade,
dich meinte ich auch nicht, Alex. Ich meinte eigentlich den lieben Jan. Hallo Jan.
Hallo Kapi.
Ja, und Thomas Gottschalk-Style werde ich jetzt hier weiter in die Runde einführen. Fasse dir dabei an den Busen, lieber Herr Laschewski-Vogt.
Nee, nur noch Vogt.
Entschuldigung. Und natürlich noch.
Es ist schwer reinzukriegen. Robert Buch.
Genau.
Ja, vielen Dank.
Jetzt kann ich gehen.
Genau, der Airway Games Awards Special Cast ist damit eröffnet. Und ich danke dir dafür, dass du meinen Namen wie immer falsch gesagt hast. Aber egal, es ist schön, euch wieder hier zu haben. Ich glaube, das letzte Mal vor einem Jahr.
Aber
nein. Nein, oder war das schon im Sommer?
Wir waren vor kurzem hier, vor 2 Monaten.
Ja, auweia, das ist ja schon.
So, während Laschewski-Vogt sich hier vorbereitet, mache ich Markus Lanz-mäßig, versuche ich jetzt hier.
Mach Kniebeugen oder sowas.
Genau, oder ich
hol den Kartoffelsack und.
Ja. Aber schade, dass ihr nicht seht, wie ich mit dem Zeigefinger gerade an meinem Mund so dastehe, so Markus Lanz-mäßig. Und natürlich, ich glaube, mittlerweile, die haben das doch irgendwie mal gezählt, wie oft er aufs Publikum gezeigt hat. Irgendwie 48 Mal hat er ins Publikum gezeigt.
Ich hatte nur den Einstieg gesucht und ich habe ihn jetzt gefunden.
Ja, ich bin gut in Pausen überbrücken.
Ja, genau, sehr gut. Wie gesagt, der Kapi und der Robert sind jetzt wieder mit dabei und bei diesem Podcast. So, ab morgen wieder bei News Kapi, aber hier ab 9 geht's los, ja?
Ja. Dann kommt mein StarCraft 2-Test.
Ja, genau. Ja, und dann mein Hitman-Test. Und der von Forza. So, und zwar, pass auf, wir haben ja diese Area Games Awards gemacht, da haben wir 24 Awards, die sind über 24 Tage verteilt. Lustigerweise enden wir am 24.
Es ist ein wahnsinniger Zufall.
Genau, es ist kein Zufall, es ist einfach so, dass wir keinen Bock haben, wie die anderen irgendwelche Preise in das Volk zu werfen, weil das ist ja Aufwand und Arbeit und ähnliches. Und das hat uns unser Arzt verboten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen lieber sowas Awardartiges. Das ist ja auch schön, man kann das Jahr nochmal zurückblicken, man kann wieder sehen, welche Spiele so toll waren. Vielleicht hat man auch eine Idee, was man sich zu Weihnachten wünschen kann. Aber unser Area Games Leser, Too Happy, hat einfach eine wundervolle Charakterisierung der Jury geschrieben. Und die möchte ich kurz vorlesen. Das war nämlich in den Kommentaren. Und zwar, Too Happy schreibt: Ich finde, ihr solltet dieses fragwürdige Award-Unternehmen entweder ganz sein lassen oder es komplett umstrukturieren. Denn schauen wir uns doch mal das bewertende Jurorenkomitee an. Ein desillusionierter Chefredakteur, der eigentlich viel lieber ins Kino gehen würde, als diese ganzen blöde Spiele zu zocken, die alle sowieso keinen Spaß machen, weil sie entweder nichts Neues bieten oder aber zu viel Neues. Und außerdem sind sie alle nicht wie Deus Ex oder Hitman Blood Money. Ein vergrübelter Retro-Fan, der immer 2 bis 3 Jahre hinter der Zeit lebt und eigentlich in Nintendo-Land wohnt. Oder ein relativ unerfahrener Jungspund, der eigentlich jeden Scheiß gut findet und super leicht zu beeindrucken
meint
ist.
Meint er jetzt Johannes? Oder?
Den Witz hat Johannes schon gemacht.
Ach so, okay.
Er meinte das, genau.
Ja, aber Johannes ist ja schizophren, deswegen, es passt beides auf
ihn. Ja. Also ich fand das, irgendwie auf so eine Art irgendwie so nett und so witzig. Weil
hast du mal eine Adresse von dem? Weil wir können ihm ja mal erzählen, was wir so von seinem Kommentar halten.
Nö, ich finde den spitze, weil das ist irgendwie so viel Wahres dran. Vor allem auch bei
Selbstmontage können wir.
Ja, also das ist so vor allem der verkrümelte Retro-Fan, der immer 2 bis 3 Jahre hinter der Zeit lebt. Das ist so cool, weil als letztes Mal mit Johannes gesprochen hat, fing er auch schon wieder an, weil er so gerade nachholt.
Ja. Aber nicht das Ende verraten.
Ja. Und das mit mir und mit dem lieber ins Kino gehen, da ist was Wahres dran, aber ich will eigentlich zu Happy nur mal eine Sache sagen. Er schreibt das so, diese Charakterisierung, und er meint die auch ein bisschen augenzwinkernd und hat ja auch mit auch gar nicht so Unrecht. Auf der anderen Seite möchte ich mal sagen, wir haben viele Leser, die sind einfach auch schon seit Jahren dabei, und ich glaube, wenn man sich unsere Leser im Durchschnitt anguckt, dann hast du fast dasselbe Ergebnis. Dann hast du nämlich da auch schon so alte Säcke, die irgendwie Area Games seit 10 Jahren verfolgen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich vermutlich, die irgendwie schon
Millionen
schon
haben.
Die Mitte 30 überschritten haben, die vielleicht schon Familie und Kinder haben, die einfach schon seit 20 Jahren spielen, die deswegen vielleicht nicht mehr ganz so begeisterungsfähig sind, dann hast du so eine Leute wie Johannes, einfach Nintendo-Fans, hast du immer noch auch in unserer Community, die einfach, ob das jetzt so Z101 oder wie sie alle heißen, es gibt halt immer noch Leute, die einfach sagen, so, sie verdanken Nintendo ihrer Kindheit und sie wollen das immer noch bewahren, und dann gibt es halt einfach nachwachsende Generationen, das sind halt so der Flo oder Jan, die sind einfach noch nicht so zynisch und verbittert, ja. Und die sind dann leichter zu begeistern. Also was ich damit sagen will, ist diese Charakterisierung, die von Too Happy am Anfang so ein bisschen so klingt, als ob er uns damit irgendwie ans Bein fahren will, die entspricht eigentlich nur genau der Kategorisierung, wie sie auch bei den Lesern ist. Deswegen ein Leser-Award oder ähnliches würde, glaube ich, zu ähnlichen Ergebnissen kommen, weil dieselben Art Typen da sind.
Ja, es ist so eine Art Sinuskurve, ne? Könnte man sagen. Mhm. Also die Jungspunde werden ja auch dann irgendwann zu diesen, wenn du tot bist,
ja,
zum Beispiel,
danke.
Dann sitzt ihr dann Jans Metz und fängt dann auch hier an. Hitman, das ist auch eigentlich viel geiler. Das
ist halt auch der Unterschied. Alex ist jetzt seit 10 Jahren in dieser Branche, es ist jetzt gerade, ich breche gerade jemand Jahr 2 an.
Ja, das in dem ist schon, Sinne. Also, ich meine, wie lange sind wir dabei, in Anführungsstrichen, Robert?
Ich seit 2007, also 5 Jahre.
Ja?
Also okay. Das Mittelding.
Ja, 2007 kommen wir sofort, als ob es vorgestern gewesen ist. Aber das ist halt diese Alterssenialität.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass die Zeit rast. Also, das ist ja bei mir ja ähnlich. Also ich meine, ich merke das ja auch. Also zynisch war ich ja eh schon immer, deswegen war ich auch schnell Mr. Scheißmeinung, aber dazu stehe ich. Also ich bin quasi im Kopf schon 100.
Also Rentner.
Ich weiß nicht, ob, nee, ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, schmeichelt mir dann doch nicht. Nee, aber untenrum, du, da bin ich.
Ja, da bin ich 4.
Ja, ich bin dafür, dass wir diesen Podcast nochmal neu beginnen.
Ja.
Dieser Witz geht zu sehr auf meine Kosten. Ja, nee, also finde ich dann doch ganz witzig von Too Happy, was er gesagt hat.
Eben. Und
mich würde mal interessieren, wie alt Too Happy ist. Also ob er auch der Zyniker ist?
Ich denke mal, so wie er schreibt, ist er selber einer von der. Also der ist, glaube ich, auch eher so...
Too Happy, das wäre doch mal schön, wenn du uns das schreiben würdest, wenn du das jetzt hörst.
Genau. Ich glaube, er hört es, weil ich glaube, diese Charakterisierung, die er macht, die kann er nur haben, wenn er den Podcast hört. Weil diese ganzen Sachen so mit meinem ewigen Gebrabbel von Hitman Blood Money und Deus Ex und dass ich lieber ins Kino gehe, was ja so nicht stimmt, aber ich das Tolle ist halt, in meinem Alter mit einer knappen Freizeit ist, es ist leichter, über Filme zu sprechen, weil ich die nach 2 Stunden durch habe. Also
wenn die Spiele sich weiter so entwickeln, dann die auch. Also ganz ehrlich. Also.
Und außerdem, aber, du hast dein Heimkino.
Ja, aber das ist ja, will jemand mal eine lustige Geschichte hören? Also,
schade, dass ihr jetzt nicht abstimmen könnt, liebe Leser.
Ich hatte ja dieses Windows 8 Abenteuer bei mir zu Hause.
Ah.
Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich jetzt vor der Entscheidung stand, entweder so, mein Rechner ist ja auch schon in die Jahre gekommen, ist ja so ein Quad-Core mit einer relativ guten Grafikkarte, so eine Radeon HD 6950 oder so, die geht noch. Und der Jan zum Beispiel, der baut sich ja gerade seinen Rechner total neu zusammen.
Jo.
Und ich hatte jetzt so überlegt, auch einen Rechner neu zusammenbauen oder den alten vielleicht nochmal ein bisschen pimpen. Also habe ich mir eine SSD gekauft, so eine Samsung 840er mit 120 GB, die haben wir gestern eingebaut, und mir Windows 7 erstmal wieder besorgt, weil ich einfach bei Windows 8 einfach die Krätze bekommen habe, weil, wie gesagt, ich hatte ja Schwierigkeiten, da Spiele zu installieren.
Also bisher ist die Story richtig witzig.
Witzig,
also ich
genau.
Ich finde also krass.
Da hatte ich mir zum Beispiel, und jetzt genau, also ich war so angenervt.
Das ist so witzig.
Weil ich wollte, erstmal muss ich sagen, durch den Umstieg auf die SSD ist mein Windows-Leistungsindex, die wichtigste Zahl im Leben, gestiegen von 5.9 auf 7.1. Bro. Weil nämlich das immer das langsamste Schiff quasi das Tempo angibt. Mhm. Und das war in dem Fall meine Festplatte. Deswegen super, super schnell
geworden. Ist eine 10 das Höchstmaß?
Nee, 7,9 bis jetzt.
Also, du kannst den Scheiß ja auch einfach editieren.
Du kannst den Scheiß auch einfach dir ins Knie ficken, ich weiß, aber das ist halt, ja, ich mag immer so Zahlen. Also wenn Windows sagt, so mein Rechner 7.1, habe ich so das Gefühl, ich kann noch mitspielen.
Und ich hoffe, du hast es jetzt nicht verwechselt mit deiner Soundanlage.
Nee. Nee. Pass auf, jetzt kommt der Knüller. Also wie gesagt, mein Leidensweg war ja so, ich hatte mir für 6,99 Euro Bioshock 2 geholt. Und zwar in der Green Pepper Edition. Ja, kann man geil. Sofort nachgoogeln, dann weiß man, worauf die Geschichte hinausgeht. Und dann hatte ich erstmal das Problem, ich konnte sie unter Windows 8 gar nicht installieren, weil das Spiel vorausgesetzt hat, dass du Games for Windows Live hast. Games for Windows Live beißt sich extrem mit Windows 8, weil Windows 8 ein eigenes Games for Windows Live quasi eingebaut hat. Und das alte Games for Windows Live nicht so richtig drunter läuft. Also, das ist Geschichten von gestern, ja? Mhm. Weil ich habe ja jetzt wieder Windows 7. Ich bin ja jetzt wieder in diesem kachelfreien, schönen, schnellen Betriebssystem. Also, ich wieder Bioshock 2 installieren. Jetzt hatte ich mich schon gewundert, in dieser 6,99 € Packung waren nur die CD drin. Ja, so, naja gut, dann braucht ihr halt vielleicht keinen Code, ja, so wie alle anderen Spiele heutzutage. also installiert, Games for Windows Live installiert, Spiel gestartet, Games for Windows Live gestartet ein. Und Games for Windows Live hat dann beim Spielstart gesagt so, hey, wie ist denn der Code von dem Spiel? Ich so,
brauch mal Green Pepper.
ich mal Google gefragt, dann so irgendwie 1000 Threads mit dem so ein scheiß Green Pepper Edition hat keinen Code dabei, man kann sich da an die wenden oder so. Jetzt kannst du das Ganze umgehen, weil das Problem ist, wenn du Games for Windows Live bei Bioshock 2 auf dem PC, wenn du das nicht anschaltest, dann kannst du in dem Spiel nicht speichern und nicht laden. Das ist der einzige Kopierschutz. Du könntest es zwar spielen, das kannst du umgehen, indem du einen Offline-Account erstellst bei Games for Windows Live, dann kannst du das Ganze auch spielen ohne den Code. Dann kannst du es bloß halt nicht online spielen und keine Achievements und ähnliches. Nun wollte ich aber, wenn ich das schon spiele, auch gerne Achievements haben. Ja. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mal geguckt, ich bin mal in eine Szene gegangen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Ja. Und das ist die CD-Key-Szene. Und vor allem die legale CD-Key-Szene. Also ich nenne sie jetzt mal legal. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem Geld da passiert.
Und ich habe schön, wenn die Polizei jetzt zuhört.
Nein. Ich habe geguckt, wo kann ich für mein Geld einen legalen CD-Key von Bioshock 2 kaufen? Und dann gab es Dutzende Shops, Game-Key-Shops, sonst was. Mhm. Der Jan kennt sich da, glaube ich, ganz gut aus. Und dann habe ich irgendwo einen Shop gefunden, wo das für $7,99 gab es den. Habe da mit PayPal bezahlt. Habe also jetzt insgesamt knapp €15 für mein Spiel ausgegeben. Habe dann aber noch den CD-Key bekommen sofort. Innerhalb von 3 Minuten war der im Briefkasten. Habe den aktiviert bei Games for Windows Live. Kein Problem. Spiel erkannt. Super. Und war alles durch. Jetzt spiele ich es halt. Weil ich, wie gesagt, das Bioshock 2 nie zu Ende gespielt hatte, immer nur Bioshock 1. Und ich wollte einfach nochmal wissen, was dran war. Und es sieht auf dem PC einfach auch schweinegut aus. Also so schön mit höchster Auflösung und ähnlichem. Macht super Spaß. Also die Geschichte, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt in dieses neue Universum gekommen, in dieses komische CD-Key-Universum. Und das irritiert mich total, weil es da alle aktuellen Spiele immer für ein Apple und ein Ei gibt. Und ich mich so ein bisschen frage, so, ob das legal ist, wo ich diese Keys als Händler überhaupt herbekomme.
Ich frage mich auch, Russland, ob die so einen riesigen Müllhaufen haben von Spielepackungen, weil die immer nur die CD machen, den Key abschreiben und dann so was.
Also auf den Haufen. Teilweise ist es halt so. Oder ob die Publisher ernsthaft Bündels von CD-Keys verkaufen.
Glaube ich auch.
Also ich hole mir meistens die halt bei eBay oder gibt ja dieses noch andere, die sich so auf Steam-Keys, wie dieses Green Man Gaming kriegst du oftmals so Steam-Keys ziemlich günstig oder so. Die haben immer irgendwelche Angebote. Und meistens stammen diese Keys aus Russland, Asien, der ganzen Kram.
Das ja Spiel egal ist an sich, ja.
Jein, es ist halt auch den Publishern schon ein Dorn im Auge.
Ja.
Da gab es auch bei Battlefield 3, die russischen Keys haben nicht in Deutschland funktioniert. Teilweise musst du die dann, erstmal gingen sie nicht zu aktivieren. Dann brauchtest du nicht, was das glaube ich gerade war, Assassin's Creed 3 oder Far Cry hat mir der Sören erzählt. Er brauchte unbedingt einen russischen VPN-Zugang, um halt eine russische IP zu bekommen, um das zu aktivieren. Und einen
russischen Ausweis.
Ja. Das hat er alles gemacht. Das ist aber bei
einigen Spielen
halt sogar noch krasser. Du musst sogar eine russische IP haben, währenddessen du es spielst.
Okay, wäre mir jetzt doch ein bisschen viel
aufwendig. Ja, ist ein bisschen ziemlich aufwendig. Also es gibt ein paar, wie gesagt, die holen meistens bei eBay halt so die Keys.
Aber ich fand das, also wie gesagt, ich hatte das vorher immer nur so manchmal in Gesprächen nebenbei gehört und ich fand es halt super faszinierend, was es da für Shops gibt und Internetseiten und halt meistens alle aktuellen Spiele liegen da irgendwo zwischen 20 und 25 Euro.
Ja, irgendwo das ist so. Auf dem PC sowieso schon immer günstiger, was die Spiele angeht. Genau. Aber wenn du da halt so Keys, wenn du da so eine Woche oder zwei Wochen, kannst du nochmal 15 Euro sparen oder so. Das ist der Wahnsinn.
Ja, aber damit.
Jedenfalls werde ich Sophias Lamp-Terror-Regime jetzt endlich ausräuchern. Ja, das sage ich dir. Die hat nichts mehr zu lachen, die alte Psychotante.
Ah, ja. Aber hast du deinen PC jetzt im Heimkino?
Nein. Das ist ja zu laut und so. Okay. Vor allem, ich muss sagen, so ich zocke lieber auf dem Bildschirm und jetzt so, weil wenn man das alles so hoch und so, das ist auch nicht so optimal. So Spiele wie Far Cry 3, die sowieso schon Probleme haben, so mit Ruckeln und sonst was, die wirst nun noch aufmerksamer gemacht auf diese Probleme, ja. Das macht schon mehr Spaß. Und dann, wie gesagt, der PC ist ein Quad-Core, 4-5 Jahre alt oder so, aber sieht alles deutlich besser aus als auf der Xbox oder auf der PS3.
Ja, das geht aber auch so. Also meiner hat jetzt auch die Segel gestrichen hinsichtlich XCOM für den PC.
Ja.
Habe ich mal versucht, die Demo runterzuladen und zu spielen und da hat es nicht funktioniert.
Okay.
Obwohl eigentlich in Diablo 3 immer noch super flüssig. Da musste ich zwar was umstellen, dass man das Diablo 3, weil es fragt ja normalerweise
den Bildschirm drehen, ja.
Nee, ja, das auch.
Sieht jetzt besser aus.
Ich finde, du solltest hier so ein Vermerk im Podcast machen. Wäre ein richtig guten Witz, der sollte jetzt hierhin vorspulen.
Genau.
Und zwar gibt es ja, der hat nämlich genau meine Grafikkarte, ist glaube ich eine Radeon X 1800, hat er nicht mehr unterstützt. Und das Witzige ist, das Spiel hat dann einfach nicht gestartet, hat gesagt, nein, das ist mir zu schlecht und bla, fick dich. Aber man konnte halt in dieser Log-Datei, konnte man das umgehen, dass der gar nicht erst nach der Grafikkarte war und dann lief super. Und dann dachte ich so, ihr Wichser, ich habe das Spiel durchgespielt und es sah super aus und nichts mit Ruckeln und so, aber nein, fick dich, kauf eine geilere Grafikkarte. Also das fand ich relativ frech, aber ich weiß ja halt nicht, ob diese Log-Dateien tatsächlich so, sag ich mal, zugriffsfähig machen, dass man sagt, okay, wenn du es doch spielen willst, dann weißt du ja, wie du dir behelfen kannst. Also, dass sie es nicht ganz so kompliziert gemacht haben. Fand ich ganz witzig, aber XCOM, das startet noch nicht mal mehr. Und das ist ein bisschen schade. Also, ich finde es ja immer so geil. Bei Spielen gibt es immer diesen kritischen Moment, wenn man guckt, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Der Startbildschirm kommt noch und die ganze Werbung, beziehungsweise wer das alles entwickelt und wenn dann das Spiel dann startet, dann fick dich. Mhm. So, ja. Es ist so dieses, aber bis dahin sollst du noch sehen, wer
schön dich fickt. Schön Logos gucken.
Ja, genau. Ja, und deswegen, das funktioniert nicht.
Nvidia.
Ja, genau. Nee, ich habe noch ein ATI.
Ich weiß, ja.
Ja.
Was auch witzig ist, ist überhaupt, dieses SSD-Thema ist ganz lustig, weil du hast dann irgendwie, der Jan hatte mir irgendwas erzählt, ich soll da vorher im BIOS irgendwas auf AHCI oder irgendwie so stellen, was ich dann auch gemacht habe, dann ist aber Windows abgestürzt, also habe ich es erstmal ohne AHCI gemacht und dann musste ich, dann gab es aber bei Windows, gibt es so einen Hotfix, der irgendeinen Registry-Eintrag ändert und dann ist die AHCI-Unterstützung auch drin, klappte alles. Und was Gutes fand ich, es gibt bei der Samsung SSD ist halt so ein Programm mit dabei, das heißt irgendwie so Magician. Und das macht automatisch zum
Umziehen
sowas.
Ja,
auch, aber das macht alle diese Speed-Optionen, weißt du?
Ach so.
Dieses, nicht Triggering, aber halt.
Trim?
Meinst du? Trim und sowas. Diese Trim-Befehle und sowas, das macht der automatisch. Und dass irgendwie nichts indiziert wird oder irgendwie sowas. Coole Sache. Aber eine SSD lohnt sich wirklich.
Ja, das ist auch was ich
SSD,
die nächste Konsolengeneration.
Jetzt nochmal ganz kurz, damit ich es verstehe. Ist das dieses Ding, wovon das Betriebssystem viel schneller startet oder
genau.
sowas?
Genau, das ist einfach Solid State Disk, also da hast du keine Festplatte mehr, wo sich Scheiben drehen.
Keine mechanische mehr, sondern nur so
einfach wie ein großer USB-Stick.
Ah, okay. Ja. Weil ich habe, ist vergleichbar mit dieser Technik und dann hören wir auch auf, also sind wir bald ein anderer.
Aber es geht um Spiele,
nicht
um Filme.
Wo man das auf so eine SD-Karte gespeichert hat, das Betriebssystem, und der davon da ganz schnell hochfahren konnte, also dass das Betriebssystem quasi woanders war oder diese Startdateien, dass die auf so einer großen SD-Karte waren.
Ja, das gab
ja auch das ob das die alte Technik noch war und das mittlerweile eine neue Form. Dann das
ist einfach eine neue Form der Festplatte.
Okay, dann werde ich mir mal das mal angucken. Ja, ich werde mir immer so, was zahlst du denn für so einen Teil?
Nur
mal
dann, also für einen 120er? Also
nee, ich meine generell für einen neuen PC, der jetzt so einigermaßen up-to-date ist.
Also ich habe jetzt knapp, sind 830 Euro.
Okay, und dann hast du
aber halt schon alles neu,
super Ding.
Tower,
okay.
Netzteil, alles so dazu.
Okay, gut. Na gut, dann lasse ich das. wir sind jetzt bei den Awards.
Genau, wir sind bei den Awards. Und zwar der erste Award, den wir jemals vergeben hatten, dieses Jahr, war das beste Spielkonzept. Und da hatten wir ja so ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir so gar nicht uns darauf einigen konnten, was es so an neuen Konzepten dieses Jahr überhaupt gab. Und die Nominierten von uns waren Mark of the Ninja.
Das fand ich geil.
Ja, das glaube ich. Das ist ja wieder ein Spiel, was so genau dein Beuteschema ist.
Ja.
Dann natürlich Journey für die PS3 und DayZ für PC. Und dann dank Johannes natürlich wieder New Super Mario Bros. U.
Yay!
Was natürlich jetzt kein Witz ist, sondern er meinte halt vor allem die Vierspieler, also dieser
Asynchrone. Wo man das Level baut.
Wo man das Level baut und so. Das wäre halt seiner Meinung nach eine.
Ja, aber das hatten wir doch schon in Little Big Planet, aber egal.
Ja, das ist deswegen ist Johannes ja heute nicht da, um sich nicht zu wehren. Und eben natürlich noch The Last Story für die Wii, weil das eben als.
Next-Gen-Rollenspiel
Final Fantasy von der Steuerung und Technik her. Also nicht von der Optik her.
Ja.
Nee. Gewonnen hat dann natürlich bei uns, wie sollte es anders sein, du.
Ja.
Der Alexander Kapan. Mhm. Und sein Spiel Journey.
Ah.
Was ihr, glaube ich, noch gar nicht nachguckt.
Tatsächlich noch nie so zu Gesicht
bekommen. Ich weiß nur, dass man da in der Wüste rumläuft.
Genau.
Ach, so. Dieses Ding. Ja, 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 ja. Mhm. Also eigentlich sowieso. Erzähl.
Es ist natürlich, du läufst da genau in der Wüste rum, das ist ja von den Leuten, die auch Flower gemacht haben, also so ein bisschen so zielloses Spielen sollte schon so dein Ding sein, und es sieht halt eben wunderhübsch aus. Und das Tolle ist halt, dass du das eigentlich online spielst mit anderen Mitspielern, ja, die auch in deiner Welt
ohne
sind.
Echte ohne echte
Unterhaltung.
Anführungszeichen, also die man jetzt hier gerade nicht sieht. Ja. Kommunikation halt.
Genau, also das heißt, du kannst ein bisschen so Piepgeräusche oder sowas machen.
Dann kannst du nur in den Sand halt quasi mit deiner Figur so was malen sozusagen, wenn du da so lang gehst.
Okay. Und es gibt, glaube ich, ein Geräusch oder sowas, was du machen kannst. Du dann so
ja. Das ist ja mein Geräusch. So eine Wüste voller furzender Säcke. Das klingt jetzt aber auch für mich eigentlich ehrlich gesagt nicht ganz so neu. Ich meine, das hat beim WoW, kamen ja auch Menschen entgegen und sind vor mir rumgehopst und
haben
mir
Pep gezeigt. Ja, ja.
Also ich meine, das kannst du ja da bestimmt auch machen.
Der Unterschied ist schon, dass es da schon so Aufgaben, glaube ich, gibt, die man mit Unterstützung von anderen besser lösen kann.
Ja, das hat mein WoW auch noch nicht, stimmt.
Ja, aber halt null Kommunikation. Und das Erstaunliche ist halt, dass du teilweise gar nicht so unterscheiden kannst, ob das menschliche Mitspieler sind oder NPCs, denn die gibt es ja auch in dem Spiel. Und du weißt halt nicht wirklich, wer ist.
Aber ist das nicht völlig dann
Wumpe? Und das Tolle ist, am Ende des Spiels, wenn du es durchgespielt hast, kommt der Abspann und der Abspann sagt dir die ganzen Gamertags von den Leuten, die bei deinem Spiel mitgewirkt haben. Und da wird dir dann erst bewusst, wie viele echte Menschen in deinem Spiel schon drin waren und mitgespielt haben. Mhm. Das soll wohl ein ziemlich cooles Erlebnis gewesen sein.
Also finde ich ehrlich gesagt, wenn ich es jetzt so objektiv höre, würde mich jetzt nicht catchen, ehrlich gesagt.
Nee, aber das sind so Spiele, die catchen auch nicht jeden, genauso wie Flower. Also die einfach als Blüte durch die Gegend zu fliegen, catcht mich jetzt auch nicht.
Ja, aber ich meine, weil gerade, ich meine auch jetzt dieses Element, dass du sagst, am Ende kriege ich mit, wer überhaupt da mich gejoint hat. Also das würde ich jetzt nicht als vordringliches Spielerlebnis, ehrlich gesagt, sehen. Eher so dieses so ruhige durch die Wüste rennen, und, obwohl mich das ein bisschen an Shadow of the Colossus gerade
auch erinnert. Nee, das war jetzt ein Element, was ich so faszinierend fand.
Ah, okay.
Das ist jetzt nicht der Grund, warum es gewonnen hat, weil am Ende die Credits laufen und da Leute.
Ja. Das nicht. Sondern? Was willst du denn dann herausstellen?
Ja, das ist das Spielerlebnis als solches.
Ah, okay. Ja, ich bin zu alt dafür.
Du, außerdem ist es nicht so, dass wir, also wir haben...
Er hat hart diskutiert.
Wir haben nicht hart diskutiert, sondern einfach, Johannes hat gesagt, das Spiel oder keins.
Ah, okay. Und, sonst höre ich auf.
Ja.
Dann die Türen ein.
Also.
Schön. Ja. Schön.
So, das war bestes Spielkonzept, aber...
würdest du das spielen wollen?
Nee, aber das ist, kann kein Kriterium sein.
Nee, hätte ja sein können, ob das jetzt so, weil diese Awards vielleicht auch manchmal dazu dienen, dass die Leute auch mal über den Tellerrand hinausschauen und sagen, oh, das, also ich zum Beispiel, als ich mir die durchgelesen habe, war ich auf dieses, was war das letzte für die Wii U?
Ja, The Last Story, ja.
Genau, das zum Beispiel bin ich darauf aufmerksam geworden, einfach mal, cool, habe ich noch nicht von gehört und kann man sich auch mal angucken. Aber du würdest trotzdem Journey nicht spielen wollen.
Nee, weil ich einfach diese Art von Spielen, die so, also zum Beispiel, nehmen wir mal sowas wie Shadow of Colossus und Ico oder so, auch tolle Spiele, ohne Frage.
Nö,
ich
nicht.
Ja,
eben. Ich habe sie gespielt, also ich dachte so.
Ich habe sie immer alle angespielt und für mich haben sie überhaupt keinen kein Haken gehabt, an dem ich festhalten kann oder der mich irgendwie fasziniert hat. Und das ist halt so, aber ich toleriere doch trotzdem,
dass
geile Spiele sind. Aber ich selber, das ist halt nicht meine Art von Spiel. Ich habe mittlerweile so eine ganz beschränkte Art von Spielen, die ich halt so mag.
Ja.
Also weißt du, für mich ist sehr wichtig Story. Das ist sehr wichtig. Ich brauche eine Story. Ich brauche irgendeinen Sinn, warum ich was mache. Und am besten so Rollenspielanteile und Actionanteile ein bisschen gemischt und so. Das da alles darf nicht allzu schwer sein. deswegen sowas wie Bioshock oder jetzt nächstes Jahr Bioshock Infinite, freue ich mich tierisch drauf. Aber das ist halt so, weil ich da eben so eine Story habe so stark.
Ja. Ich finde auch, dass das Problem von den Spielen, also ich habe jetzt Flower zum Beispiel gespielt,
ist,
du fängst es an, denkst erstmal so, boah, das ist ja ganz cool, weil es ist halt so künstlerisch oder so, aber nach 2 Stunden sitzt du da und denkst, nee, Alter, also geh mir nicht mehr auf den Sack.
Das ist der Vorteil, Journey ist nach diesen 2 Stunden aber auch zu Ende gewesen.
Ah, wobei ich auch glaube, man soll die halt ja auch nicht so lange spielen.
Ja.
Also das ist so, das weißt du? So
kurze, ja, nicht am Stück, aber trotzdem ist es so, es nutzt sich halt extrem schnell ab. Also diese Spiele haben immer so eine gewisse Grundidee, die dann ganz cool ist, weil sie ziemlich einzigartig ist, aber sie haben halt nur diese eine Grundidee und darauf bauen sie das komplette Ding auf.
Zum Beispiel auch wie in dem Spiel, dieses, was ja dann zum Arcade-Spiel dann umfunktioniert wurde, ja, I'm Alive.
Ja.
Da hast du ja auch das. Ist eigentlich, die Grundidee ist geil, aber wenn du dann auch, also ich habe ja die Demo dazu gespielt und dann als du dann, da kommt ja immer so ein geiler Abspann, was noch so auf dich wartet, wo ich dachte so, nö, das finde ich jetzt gar nicht. Das will ich gar nicht sehen, weil dieses Element, dass ich mit einer Knarre auf einen ziehe und der dann die Hände hochhebt und so, wow, fuck und so, das ist ganz cool, aber wenn das dann irgendwann so ein strategisches Element ist, wenn 5 Leute um mich rumstehen und ich mit der Knarre mal jeweils auf den ziehen muss, damit er wieder zurückkommt, wow, das wirkt dann einfach unglaubwürdig. Also es ist kein Wunder, dass das nur noch ein Arcade-Game wurde. Aber das ist genau dieses Problem, weil bei Spielprinzipien, die auf dem Blatt Papier geil wirken, wo du sagst so, geil, deswegen würde ich es mir holen, aber wenn du dann davor sitzt, so, mach's.
Ich bin auch ein Augenmensch. Ja. Und damit hatte ich schon Probleme mit Iron Man.
Habe ich auch.
Weil es einfach scheiße aussieht. Also so ein Schwarz-Weiß-Filter und sowas, das ist für mich nicht ansprechend.
Ich finde generell Arcade-Spiele, die versuchen so auszusehen wie richtige Spiele, in Anführungszeichen, haben eh immer verschissen irgendwie. Genau.
Weil einfach nicht so die 300 Entwickler dahinter sitzen wie bei Assassin's Creed oder so.
Ja, genau.
Und Jade Raymond. Ja, und DayZ und so, das würde ich irgendwie gerne nochmal nachholen, aber das ist halt so bestimmt, so, da muss man auch wieder sehr viel Zeit investieren, um da ein bisschen, glaube ich, so halbwegs eine Chance zu haben.
Deswegen wäre ja für dich World War Z was. Das ist dann nur ein Film.
Ja, genau.
Auf den freue ich mich.
Ich finde den Trailer cool.
Ja, ja.
Je mehr man sich mit der Entstehung des Films auseinandersetzt, umso weniger Chancen sollte der eigentlich haben.
Der soll ja relativ
irgendwie wieder Regisseur abgehauen, sonst was, Drehbuch tausendmal umgeschrieben. Ja. Aber ich fand den Trailer auch gut. Aber egal, wir sind hier kein Filmpodcast. Da hat der Too Happy schon recht.
Ich wollte ja nur.
Es gibt übrigens einen Filmpodcast.
Ich würde sagen, den bringen wir mittlerweile, den bringen wir dann 10-mal in diesen Podcast.
Ja, nee, aber den kennen
wir alle schon. Wie heißt der nochmal?
Jetzt, wo du mich fragst, ist Movie Deathmatch.
Ah, okay.
Übrigens in der Kategorie TV und Film bei iTunes auf Platz 1. Aber das auch nur, weil wir so viele treue, coole Area Games Säue haben, die den alle abonniert haben und dadurch haben natürlich die anderen keine Chance. Und weil es in unserer Kategorie kein Game One gibt, was so irgendwie 6 Trilliarden Zuhörer hat.
Ich frage mich übrigens bei Game One immer, ohne jetzt böse sein zu wollen, ich habe mir den jetzt mal angehört, die bauen ja ziemlich viel Videospielmusik ein in ihren Podcast. Ja. Inwiefern dürfen die das?
Das kannst du bei den Urheberrechtsexperten
fragen, der neben dir sitzt. Könnten wir Game One vernichten?
So? Gibt's so eine es gibt eine Regel, wenn es, aber man, da, also es gibt diese 30-Sekunden-Regel, die ist, es ist schwierig, sagen wir es mal so. Eigentlich ist es urheberrechtlich geschützt und es gibt die Zitationsfreiheit, also eigentlich ist die aber eher beschränkt auf Berichterstattung und die Frage, ob ein Podcast darunter fällt oder ob sowas, natürlich in wissenschaftlichen Werken, da darf man natürlich auch zitieren, aber wenn es natürlich dazu dient, eigentlich etwas klar zu machen. Also rein die Videospielmusik, da würde ich schon sagen, da schicken wir mal ein paar Abmahnungen raus. Yeah. Das ist das Schöne, die müssen das ja dann bezahlen, aber egal.
Das Problem mit dem Zitierrecht hatte damals Giga, als sie diese Verarschungssache gemacht haben für diese Games-Convention-Berichterstattung. Dieser
RTL-Bericht damals,
dieser RTL-Bericht, wo sie dann die verarscht haben, die Moderatorin, die sich da über die Spieler lustig gemacht hat, weil jetzt alles so stinkende Penner sind, also nach ihrer Meinung.
Ja.
Und da hatten sie ja, dann mussten sie ja die RTL-Beiträge, die da drin waren, halt eben auch wieder dann nach einem Tag oder so rausnehmen, weil RTL gesagt hat, das wäre dann halt kein Zitat mehr, sondern das wäre dann halt eine bewusste Umkehrung,
genau. Ja, das ist mal das Problem. Also das ist ganz schwierig, weil sie ja auch dann damit quasi Geld machen. Das ist ja wie damals auch, als die, ich finde es aber nur den Namen witzig, deswegen habe ich mir das gemerkt, Lisa Loch bei Stefan Raab. Also das ist der Name, also Lisa Loch, die hat ja aber hinterher ja auch gesagt, das ist das Beste, was ihr passieren konnte, dass sie da aufgetreten ist bei Stefan Raab. Was ist denn der nächste Award?
Ja.
Das war eine nahtlose Überleitung. Hattest
du dass wir Ärger bekommen hatten damals wegen Gina Lisa?
Nee. Weil
wir eine Gina-Lisa-Galerie hatten, die Daniel damals angelegt hatte mit ganz vielen tollen Bildern, weil Gina-Lisa ja irgendwie so für so ein Spiel Werbung gemacht hatte.
Ja, ja.
Und da haben wir dann eine Abmahnung bekommen, weil der Fotograf, der diese Bilder gemacht hat, uns natürlich dann sofort
von Acke
bis Acke
deswegen ist Daniel jetzt bei Golem. Der Kopf musste rollen.
So. Ja. Nee, das mussten wir dann einfach zahlen. Da musst du dann einfach die 1.000 Euro, oder in dem Fall waren es irgendwie 2.000, 2.500 Euro oder so, einfach rüber
zahlen. Ja, das musst du dann machen.
Deswegen findet man bei uns jetzt auch noch so wenig alte Regel Nummer 2 Galerien, weil wir die einfach aus Vorsichtsmaßnahme viel einfach gelöscht haben, weil natürlich immer gerade da viele Bilder drin sind. Ich meine, wir haben grundsätzlich überhaupt kein Recht, irgendwelche Bilder auf der Seite zu verwenden.
Zum Teil
aber,
schon.
Ja, aber.
Aber du hast.
Knifflige Sache, aber man begibt sich da auf ein Minenfeld. Aber ich finde das halt immer ganz cool. Ich weiß nicht, Game One habe ich noch nie reingehört, aber wenn du das sagst. Der Podcast hier Stay Forever von Gunnar Lott und
Gunnar Lott.
Die spielen ja ganz oft
Spielszenen. Die spielen oft Spielszenen ein und das ist eben was wir bei Movie Deathmatch jetzt auch mal probieren wollen, dass wir dann in späteren Ausgaben einfach so kleine Szenen aus dem Film einspielen wollen, die besonders cool sind.
So das 90 ist halt Minuten.
Hörspiel.
Ist auch ein Videopodcast.
Ja, aber das bietet sich an. Ist halt manchmal ein bisschen schwierig, die Szenen zu bekommen, so gerade so bei YouTube oder ähnliches, aber ich finde das schon ganz cool. Und bei Area Games ist es halt eben sehr schwer manchmal. Unser Podcast ist von der Struktur einfach nicht so, dass wir so.
Ist ja nicht so monothematisch,
dass die
Ausgaben. Also.
Aber den Herrn Studiosus hier.
Kapi mag das nicht, wenn hier andere schlaue Wörter verwenden.
Ja, deswegen. Ich glaube, wir reden da gleich mal drüber. So. Verdammt.
Der nächste Award war dann natürlich beste Grafik, wo irgendwie jeder mitreden kann, weil jeder, der Augen hat, kann, fühlt sich berufen, da mitzureden. Und da waren bei uns die Nominierten Max Payne 3, Assassin's Creed 3, Halo 4, Far Cry 3 und Forza Horizon. Und das war so der zweite Award, wo es dann schon erstmals Diskrepanzen gab, also wo unsere Wahl dann eben schon für einige Diskussionen gesorgt hat. Wie gesagt, ich sag nochmal, Max Payne 3. Fand vor allem Johannes sehr, sehr schick.
Das war so klar.
Aber die Frage ist ja gerade, kommt da auch Stil mit rein oder ist das wirklich nur reine
Grafik? Das ist nur Grafik, also okay. Nur so auch so technisches Achievement.
Okay, ja, dann raus.
Assassin's Creed 3, dann eben Halo 4 und Far Cry 3 und Forza Horizon. Und gewonnen bei uns hat eben, da habe, glaube ich, vor allem ich mich durchgesetzt, Halo 4. Weil wir einfach der Meinung waren, klar ist Far Cry 3, also weil ich der Meinung war,
kann sagen,
ist jetzt klar, da kannst du mir gleich in den Rücken fallen. Far Cry 3 ist klar eigentlich das hübschere Spiel.
Und als PC-Version.
Als PC-Version und auf einem leistungsfähigen PC sieht es besser aus. Es ist aber meiner Meinung nach kein Achievement. Also es ist keine Leistung, auf einem hochleistungsfähigen PC so ein hübsches Dschungelsetting zu machen.
Ich finde es ja eh immer einfach, wenn du in einem Spiel knallig bunte Farben und dann noch schönes blaues Wasser hast, dann sieht das automatisch schon mal.
Das ist diese Crysis-Problematik, wie damals. Genau. Also wo Crysis ja auf keinem Rechner der Welt lief.
Ja.
Aber alle gesagt haben, ja, dann, wenn du es mal nicht im Daumen-Kino-Format siehst, dann ist es schön.
Genau, und wie Robert schon sagt, einfach dieses, wenn du einfach so ein Postkarten-Idylle nimmst, das ist ja schon per se hübsch.
Ja.
Und
oder dann, mich nimmst.
Ja,
genau. Ich meine, man kann aus mir ein Spiel machen und es ist...
Das dann eben, ja, hatten wir doch mal dieses, wo man diese Ragdoll-Folter-Sache da...
Ja.
Ja. Ja, und wenn man eben sich Halo anguckt, was auf einer 7 Jahre alten Konsole läuft und die ersten 30 Minuten bei Halo 4 habe ich halt die Futterluke nicht zubekommen, weil ich fand, das sah so geil aus. Und das ist halt etwas, was ich eben auch sage, das will ich halt nochmal haben. So genauso wie als man auf der E3 die Trailer gesehen hat oder die Teaser für Watch Dogs oder für vor allem natürlich für Star Wars 1313, wo man auch gesagt hat, so boah, sowas will ich haben, das flasht mich jetzt nochmal richtig.
Aber erst,
und Far Cry 3 hat mich halt in keinster Weise geflasht. Das sieht halt einfach, man nimmt das halt so hin. Ja, so sehen halt
so Spiele heute aus. So muss es auch
aussehen. Ja, das ist also, so genau.
Guter Standard halt.
Genau, aber bei Halo 4, wo man halt
vor allem mit der Vorgeschichte, weil ja man wusste, dass Halo ja, immer zwiegespalten aufgenommen wurde. Also ich meine, das war ja, glaube ich, ein interessanter Spagat zwischen Leistungsfähigkeit, um halt online einigermaßen cool spielen zu können und halt trotzdem einigermaßen geile Grafik.
Genau, und man muss sagen halt, glaube ich, die wie gesagt, also mein Eindruck eben, dass Bungie da wirklich nie viel investiert hat in Grafik oder dass es nie so das Thema war, weil wie gesagt, KI und Netzwerkfähigkeit und sowas war bei denen wichtiger.
Wo ja damals, ich meine Halo 1, das war ja schon so ein kleines Aushängeschild, das war ja dieses...
Ja, das war damals umstritten. Also es gab viele, die gesagt haben,
dass... Bei Aushängeschild, das als Beweis dafür, dass Shooter auf Konsole funktionieren.
Ja, ja, aber ich fand das damals auch nicht so berauschend, weil also ich fand, man hat zu schnell hinter die Kulisse bei Halo geguckt und gemerkt so, okay, diese andauernde Aneinanderreihung von gleichen Räumen und sowas.
Ja, ja.
Der Raum an sich sah zwar cool aus, weil die, glaube ich, mit das erste Mal waren, dass sie so Bumpmapping und sowas hatten.
Genau, es war dieses
Bumpmapping.
Ja. Ja. Das war es. Also die haben ja auch immer nur gezeigt, wie du auf diesen, wie heißen diese Hunde? Watchhounds? Nee, diese Fahrzeuge,
Warthogs.
The Warthogs, genau.
Warzenschweine, so
genau.
Codename deiner Mutter.
Kennst du ja, kann sein. Warte mal, sie ruft gerade an. genau, da haben sie immer nur diese Szenen gezeigt, wie du auf diesem Ding rumgecruised bist. Also die haben diese Räume so richtig gezeigt. Damals, dafür war das sogar auch noch auf dem PC, weil da war das ja, glaube ich, noch eher möglich mit diesem Bump-Mapping.
Die PC-Version vergisst sie immer, bloß die war gar nicht ganz
so schrecklich. Die wurde aber, glaube ich, sogar fast eher angekündigt und da wurden diese geilen Bilder gezeigt und dann kam es aber auf Konsole.
Wenn du es danach nimmst, dann wurde die zuerst auf dem Apple angekündigt, weil das war ja damals
für also ich meine nur, da war damals das schon als Aushängeschild.
Auf jeden Fall ist es ja so, du siehst heute Halo nicht mehr als eins der Grafik-Highlights für die Xbox, aber du wirst Halo 4 als eines der Grafik-Highlights für die 360 sehen.
Ja, also der Robert wieder, also druckfähig, man kann es wieder gleich so schreiben. Ja,
genau.
Ja.
Und dann
der nächste Award war dann beste Musik und da war auch wieder Max Payne 3 nominiert.
Ja, das ist aber gerechtfertigt.
Gut, ich hätte meine ironische Stimme wegnehmen sollen. völlig berechtigt natürlich Max Payne 3 bei beste Musik nominiert.
Allein die Szene im Flughafen am Ende, so gute Musik. Also
egal. Ist kein großer Spoiler, aber
Für Johannes schon.
Nee, das ist eins
das kommt ja in 3 Jahren später. Das. Ich habe Max Payne 1 gespielt, ey, krass Spiel.
Ja, ist ja alles im Dunkeln da. So.
Ja,
so Schnee und so. Wie im Winter.
Ja, der Fuß tot. Welches Spiel hat denn gewonnen?
Jedenfalls mit nominiert, vielleicht möchtest du das noch kurz wissen, war Hotline Miami, was hier auch immer wieder gespielt wird, hier von Kollegen. Super Brothers Swords and Sorcery EP.
Hat das Musik? Ich habe es mal kurz angespielt. Ja. Das kam mir eher so vor, als hätte es Soundeffekte.
Ja, ja, Musik. Genau. So eine Ambient-Musik ist das, so, die irgendwie.
So, die man im Starbucks im Hintergrund hört.
Dann wieder Johnny und The Last Story nochmal. Gewonnen hat dann natürlich wenig überraschend Hotline Miami, wobei da gab es halt ein bisschen diesen Streitfall. Wir wollten ja eigentlich auch noch Sleeping Dogs nominieren, aber Sleeping Dogs hat halt keine originale Musik, sondern ist halt so wie GTA, so bekannte Musik. Und Hotline Miami, da scheint das wohl irgendwie so zu sein, dass es so independent komische Musik ist.
Nee, das ist also wirklich ein genialer Soundtrack. Also okay. Hast du da geschrieben, diese 80er Synthie-Pop, das Elektromäßige, hat so geil umgesetzt, das treibt dich so dermaßen gut durch diese Level. Mhm. Dazu dieses hypnotische Bild, das ist eine wunderbare Symbiose.
Ja.
Was ist das eigentlich für ein Spiel?
Robert bringt's auf den Punkt.
Töte Leute. Du hast so eine Top-Down-Ansicht, steuerst deinen Typen, sammelst alle möglichen Pistolen, Samurai-Schwerter, Messer, Prügel auf und sollst Leute umbringen.
Also wie die alten GTA-Dinger.
Okay. Genau so aus so von oben die Ansicht, aber sehr schön. Definitiv eine Empfehlung.
Ich bin ja auch eigentlich so ein musikalischer Typ. Also ich finde auch, dass Soundtracks in Spielen immer noch zu kurz kommen, generell Soundeffekte. Von daher bin ich mal gespannt. Dann gucke ich mir das auch mal an. Also ich fand deswegen zum Beispiel auch Max Payne relativ weit vorne, weil es halt ziemlich geile Stücke hat, die dann halt einsetzen. Aber wir haben eigentlich müssten Robert und ich unseren kleinen Special Award machen für die geilste Musik. Was haben wir gespielt? Milo? Nicht Milo.
Limbo?
Nee, das andere, wo man da mit diesem Rätsel, wo man da so...
Ilo Milo.
Ich weiß nicht, ob ihr es mal gespielt habt. Es ist ja möglich, der Spieler, der ja nicht gerade spielt, wenn man es zu zweit spielt, du nickst gerade, Alex, weißt du schon, worauf es hinausläuft?
Nein, nicht ganz.
Nein.
Ich hab's gespielt, das war mein Nicken, weil das war deine Frage eben.
Und zwar, wir haben es zu zweit gespielt, Robert und ich, und der Spieler, der nicht dran ist, der kann, ich glaube, wenn er A oder X drückt, also unterschiedlich ist das, dann kommt plötzlich irgendwie von der Seite so ein Männchen rein in dieses Level und spielt entweder Trompete, was dann so geht, so und dann gibt es einen, wenn du die andere Taste drückst, einen Schlagzeuger. Dann kommt auch dieses Mal, macht so pfz, 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 pfz. Also, und das ist einfach so geil, weil du hast diese Hintergrundmusik und der andere kann dann wirklich fast schon so mitmusizieren. So, weißt du, so der eine rennt da irgendwie rum, versucht dieses Rätsel zu lösen und plötzlich kommt von da oben dieses pfz, pfz, pfz. Also das war unser kleines Highlight. Ich glaube, nur deswegen werden wir uns irgendwann diese Vollversion
irgendwann holen. Irgendwann, wenn es dir doch eine Musik ist.
Also das ist wirklich, ja. Aber abseits dessen gehen wir einfach mal zum nächsten Award.
Das war die beste Story. Und da muss ich sagen, das ist immer was ich in letzter Zeit vermisse, einfach, dass Spiele noch irgendwie also eine Geschichte erzählen ist das eine, die Geschichte abzuschließen ist, wie wir dieses Jahr gemerkt haben, das andere.
Meinst du jetzt, dass das Spiel das an sich auch abschließt oder dass man das Spiel so weit spielt, dass man es abschließt?
Nee, dass die Spiele entweder trauen sie sich nicht, ein abzuschließendes Ende zu machen, weil sie schon die Fortsetzung irgendwie freihalten müssen oder ähnliches. Das führt so ein bisschen so in diese Assassin's Creed-Schiene, wo irgendwie nie ein Spiel so richtig was zu Ende bringt, weil immer noch eine Hintertür haben muss. Oder es führt in schon sehr abgeschlossene Gefilde, so wie Mass Effect 3, die allerdings extrem unbefriedigend sind für viele Spieler, weil das dann doch nicht so das Ende ist, was sie gedacht hatten. Oder weil es in der ursprünglichen Form halt das Universum in einer Form hinterlässt, in der es halt einfach nicht mehr weiter nutzbar ist. Mhm. Was halt irgendwie doof ist.
Oder man macht halt ein Paralleluniversum wie in Star Trek.
Ja. Das ist eine lustige Anekdote. Wir haben vorgestern oder vor 3 Tagen Dantes Inferno durchgespielt.
Ja.
Und dann, das lässt sich auch so ein bisschen ein offenes Ende. Und dann steht dann halt noch so ganz mutig, Fortsetzung folgt. So. Ja. Und man sitzt da so und sagt,
in Dead Space 3.
Ja, genau.
Nee, aber wir hatten trotzdem natürlich hier auch Nominierte. Einmal Far Cry 3, was eben auch storytechnisch dann
sehr gut
dich zumindest überzeugt hat.
Ja, weil die Inszenierung einfach stimmte. Und du hast halt ein Ende.
Wollte ich gerade sagen, genau. Das ist halt wirklich,
ist nur, wirklich selten.
Das war bei den Far Cry-Spielen, wobei man sagen muss, die waren ja immer recht
abgeschlossen. Immer so. Das war halt, du hast ja keine wirklichen Sequels, sondern einfach nur das bestimmte Setting, was so, oder eine Ausgangslage, die weitergetragen wurde, aber neue Charaktere, neue Standorte.
Was ich halt ganz lustig fand bei Far Cry war, dass sie ja versuchen, das zu erklären, dass der so klarkommt auf der Insel mit, er ist halt ein Base-Jumper und Fallschirm und keine Ahnung
so
was.
So wie Triple X halt, wie Vin Diesel.
Genau, und der Anfang ist ja auch noch ganz cool gemacht, finde ich, wo man halt flüchten muss und er die ganze Zeit so fuck, aber dann ist er auch wieder von einem auf den anderen Moment
sofort. Dieser Survival. Sofort, ich gebe ein bisschen zu schnell, das stimmt schon, aber so, was du halt an Besonderheit ist gerade diese die Gegenspieler, diese Bösewichte, durch diese Scheiße, die er da durch muss, das hat Ubisoft einfach verdammt gut inszeniert.
Das Witzige ist ja, da ist ja relativ ähnlich mit Assassin's Creed 3, weil bei Far Cry ist es ja so, dass du halt, dein Bruder ist so Marine-Typ oder so ein Navy Seal oder sonst was, du selber bist Extremsportler, deswegen kann man sagen so, naja gut, ist die Entwicklung halbwegs nachvollziehbar. Ja. Und der Connor, den du bei Assassin's Creed 3 spielst, da ist halt dein Vater, ist halt ein ja?
Ein Warzenschwein?
Einer von den Templern. Und deine Mutter ist eine Indianerfrau, sodass du halt auch quasi wieder beides, jetzt bevor die Spoiler-Alarme losgehen, das ist halt das lange Tutorial von Assassin's Creed 3, tut mir leid. Das ist halt wie bei Final Fantasy 13, dauert das halt 5-6 Stunden, ehe man Connor ist. Und wenn man soweit ist, dann weiß man es auch. Aber das sozusagen Connor hat es in seinen Genen auch drin, weil ja auch viele gesagt haben, es ist unglaubwürdig, dass der so zu so einem Lehrer dann hingeht da in so einer Holzhütte, dann sagt sich, wie Assassine werden und zwei Minuten später sich dann durch Tausende von Soldaten durchschlachtet, aber haben es halt eben auch so versucht, so mit den Genen zu machen, genau wie bei Far Cry 3.
Okay. Ich habe übrigens gelesen, dass die beide, also Far Cry 3 und Assassin's Creed 3, mit demselben Zitat starten und irgendwie... Keine Ahnung, da wird wohl irgendein Zitat eingeblendet.
Da kommt der Germanist.
Und da frage ich mich halt, ist das jetzt ein extrem blöder Zufall, dass da unabhängig Leute bei Ubisoft dasselbe Zitat, wollen die irgendwie das Universum so ein bisschen...
Aufgrund der vielen Parallelen, die du auch im Gameplay hast, würde ich das so als Easter Egg vielleicht irgendwie abfragen. Okay. Du hast sehr viel das mit dem Erklettern der Funktürme, um die Karte freizuschalten.
Genau, genau.
Die das Unwichtigkeit ist ja auch noch. Von Geld und Ausrüstung.
Ich frage mich halt, ob sie irgendwann
im Grunde
irgendwie einen Spin-Off-Charakter in irgendeinem...
Das wäre geil.
Das wäre ein bisschen krank.
Wer aber weiß. So. Aber ich weiß gar nicht, was du meinst, weil der Far Cry 3 beginnt eigentlich mit einem Zitat aus Alice im Wunderland. Und Assassin's Creed 3 beginnt einfach, wenn ich mich nicht irre, mit dieser Szene in dem Theater. Ich habe kein
Zitat von Assassin's Creed am Anfang okay. so in Erinnerung gehabt.
Vielleicht war es auch Bullshit, was ich gelesen habe.
Ja, wahrscheinlich.
Aber trotzdem. Germanist halt, ich habe auch was hier gesagt.
So, dann waren noch nominiert natürlich Spec Ops The Line, was naheliegend ist, weil es eben natürlich ja auf einer Geschichte halt schon das Herz der Finsternis basiert, was ja schon mit Apocalypse Now verfilmt worden ist und eine ähnliche Thematik hat.
Daher kam es mir bekannt vor.
Dann in The Last Story natürlich, zu der wir, glaube ich, alle nichts sagen können, weil das nur Johannes durchgespielt hat. Dann natürlich, was ich, auch sehr nachvollziehbar ist, beim Story Award nominiert, The Walking Dead und Mass Effect 3. Mass Effect 3 natürlich vor allem nominiert, weil es eben einfach die Story war, über die, glaube ich, alle gesprochen haben. Also es gibt glaube ich, zwei Stories.
Aber
über
eher
die
negativen.
Genau, es gibt zwei Stories, über die alle gesprochen haben. Einmal die von The Walking Dead und einmal die über Mass Effect. Und über Mass Effect war halt die, wo alle gesagt haben, das ist ein Scheißende. Und dann alle gesagt haben, haha, guckt euch mal die EA-Waschlappen an, jetzt bieten sie uns doch noch ein anderes Ende an. Was also so ein bisschen so eine Lose-Lose-Situation war damals für BioWare. Und dann hat es eben noch The Walking Dead, was eigentlich wirklich so war wie bei einer guten Fernsehserie, wo die Leute über 7 Monate lang bei jeder Episode gequatscht haben, was bei ihnen anders war, wobei so viele Entscheidungen gar nicht so unterschiedlich sind in den Spielen.
Ich bin mal gespannt, wie dann halt, wenn es dann halt diese Retail-Version kommt, wie sich das dann halt spielt, wenn du das so am Stück spielen kannst, ohne dass du diese Pause hast, dieses Häppchen, ob das dann auch noch so gut wird. Aber so als Episoden war das...
Ich fand es ja auch da sehr geschickt, dass sie immer am Ende gesagt haben, so und so viele Leute haben die Entscheidung getroffen und so. Und das ist einfach, das ist cool, wenn du das am Ende halt hast.
Und überhaupt, dass du am Ende so eine Zusammenfassung bekommst, so über deine Entscheidung oder ähnliches, dass du das schon das Gefühl hast, das wird jetzt so wirklich ein bisschen mehr deine Story erleben. Und natürlich, was ich das letzte Mal bei Heavy Rain erst erlebt habe, einfach so krasse Entscheidung unter Zeitdruck, wo du dann... Moment, halt, du bist jetzt immer gewohnt, so diese Mass-Effect-Entscheidung. Möchtest du diese Zivilisation retten oder alle Kinder vergewaltigen und töten? Und dann, Moment, ich nehme das Retten. Ja?
Kann ich nicht alle Kinder vergewaltigen und trotzdem dann, retten?
Ja. Und da hast du halt bei The Walking Dead echt so wie im wahren Leben halt immer nur so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Oder halt, oder Entscheidung eben so wieder, lässt jetzt den einen verhungern oder rettest du die oder anders. Aber es sind halt nicht so diese Gutmenschen-Entscheidungen, die Herr Kappan jeden Morgen trifft. So.
Nämlich was esse ich heute?
Ja. Deswegen auch eben The Walking Dead der Gewinner in dieser Kategorie. Und
Ja. Wollte ich nur mal so
anhalten. Ja, du zeigst auf meinen
Walking Dead, aber ich möchte mal trotzdem, ja, weil der plötzlich Sachen macht, die ich nicht möchte. Außerdem ist jetzt ist der gruselige Mann da um am Fenster weg. Das ist gruselig. Ihr habt da, wenn man hier aus dem Fenster guckt, ist
vielleicht
da
ein
Plastikvogel oder ein Rabe, der, wo man denkt, so, okay, gib den doch mal was zu fressen und dann guckt da noch so ein gruseliger, egal, ihr wisst nicht, wo wir gerade sind. Ich kann aber noch mal als Empfehlung aussprechen, Spec Ops The Line, endlich mal ein Actionspiel mit einer guten Story. Habe ich, glaube ich, schon mal vor 2 Podcasten oder 3 Podcasten mal drüber philosophiert. Aber das ist mal ein Spiel mit einer guten Story.
Da ist Jan ganz bei dir, ja.
Ja, das ist, oder? Also ja. Ich meine, das ist vor allem, weil du auch unterschiedliche Entscheidungen treffen kannst, aber ist, wie gesagt,
eine gute Sache. Vor allem, weil du die Entscheidung halt auch mal reflektiert werden.
Ja. Genau, aber und bei Spec Ops, finde ich, macht's mehr, dass das Ende macht's wett. Also am Ende denkst du so im Nachhinein, geile Story. Während du spielst, finde ich das so.
Da ist es nicht ganz so klar, was du alles, teilweise hast du ja drei Möglichkeiten. Genau. Ja, nein oder nichts.
Genau.
Im Grunde.
Ja, nein, vielleicht. So kennen wir ja. Kennen wir ja.
Und das ist halt sehr gut. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass du dann halt, um halt als Shooter-Spiel zu funktionieren, dann halt, war ja schon fast so ein bisschen antikriegsthematisch, was er da hatte. Dass du da
trotzdem das
so
fand ich ja ganz
extrem
schön,
ehrlich belohnt gesagt. Wirst für so und so viel Kopfschüsse mit der Waffe oder so ein Kram. War ich dann so ein bisschen.
Ach, du meinst, es kakophoniert mit dem, was es eigentlich ausdrücken will. Erst eher Antikriegsshooter und dann aber trotzdem hier Metzel so und so viele. Ja, das stimmt.
Dann so dann
oh Gott, wie oft haben wir diese eine Mission da gespielt? Oh Gott. Ach nee, das war was anderes. Das war Ghost Recon, wo man auch Kopfschüsse verteilen muss. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde, die sollten eine Special Edition von dem Spiel rausbringen mit weißem Phosphor als Gimmick. Weil weißes Phosphor, also ich habe das ja danach gegoogelt. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe. Das ist schon ein geiler Stoff.
Ja, macht der, Spaß da so mit.
Ja, weil das Schöne ist, da stand auch so drin, die Leute, die versuchen, das quasi von ihren von den Leuten wegzuwischen, das frisst sich dann auch durch deine Hände so durch, weil das so festbappt und so. Also ist schon netter Stoff.
Ja.
Ja.
Du als Mediziner natürlich besonders interessiert, als ehemaliger Mediziner.
Ja.
Jetzt macht ihr eher die Beschaffung von weißem Phosphor
schwierig. Genau.
Ja, die nächste Kategorie, die wir dann hatten, war die beste Atmosphäre und auch da war wieder Max Payne 3 nominiert.
Ist aber schwierig zu differenzieren, ne, zwischen bester Story und bester Atmosphäre, ne? Das geht ja eigentlich relativ Hand in Hand über.
Da hast du wohl recht, da gibt es Überschneidungen, aber ich glaube, es gibt so Spiele, auch zum Beispiel, die können eine tolle Atmosphäre machen, ohne eine Geschichte zu erzählen. Also zum Beispiel sowas wie Limbo erzählt ja keine Geschichte, hat aber eine tolle Atmosphäre, die sehr, sehr dicht ist und sehr überzeugend. Aber Limbo war nicht nominiert, weil es diesem Jahr nicht rauskam, deswegen die anderen Nominierten waren eben natürlich nur Dishonored, was halt so diese viktorianische Steampunk-Atmosphäre versucht hat herzustellen. Und dann auch sonst keine großen Überraschungen, Assassin's Creed 3, Halo 4 und Far Cry 3. Und bei der besten Atmosphäre ging der Award diesmal an Far Cry 3. Da war dieses Neckar-Mantui-Urlaubsfeeling wohl inklusive.
Genau, und das für 40 Euro, ist doch super.
Ja, naja, vor allem, dass du einen Bösewicht hattest, auf den du dann halt eben auch wirklich mal wirklich Hassgefühle entwickelt hast.
Dann ist gut.
Was man sonst nur kennt, wenn man mit dir im Podcast ist.
Ja, wieder so ein Witz.
Ja, das ist der zweite Marker in diesem Podcast.
Ich merke schon.
So, bestes Art-Design. Ich vermisse so ein bisschen Johannes. Der würde nämlich bei diesen Anti-Kappi-Witzen immer noch so ein
Ja, dir fehlt so dein Minion, der sich so die ganze Zeit Ja, mein Meister, der war gut. Ja, das stimmt. Mhm. Aber gut, das kann er ja von Halle aus machen. Mutter.
Deine Mutter. Bestes Art-Design sind wir jetzt, wo es halt weniger so sehr um die Grafik, Technik geht, sondern eher so um den künstlerischen Aspekt. Und da waren wir so mit unserem Latein am Ende, dass wir nur drei nominiert haben.
Nicht?
Weil, einmal hier, einmal nicht dich, sondern The Unfinished Swan, weil alles so schön schwarz-weiß ist und die Idee natürlich ganz unverbraucht ist. Und dann Journey und dann Dishonored. Wobei Dishonored halte ich ja mal in der Kategorie auch immer für völlig überbewertet, weil halt Dishonored wirklich so, finde ich, nur so zwei bekannte Stile zitiert nur, bis zum Umfallen.
Ja.
Einmal so dieses viktorianische Fable 3 und einmal dann dieses Half-Life 2 Einheitendesign so von
Aber es war trotzdem schon noch, daraus wurde trotzdem ein ziemlich einzigartiger Stil.
Ja, guck mal,
so haben wir ihn noch nicht gesehen.
Ist zum Beispiel so wie dieser Russe, oder was das ist da, der diese Half-Life 2 Design macht, der ist für mich so ein bisschen so wie dieser H.R. oder H.R. Giger, der Schweizer, der ja auch immer irgendwie nur so, also immer nur Phallus-Symbole.
Aliens, und, die Frauen ficken.
Ja, oder Frauen, die Aliens ficken.
Ja.
Oder Ärsche, die von Aliens die gefickt werden. ich hab ja sogar ein Bildband von dem zu Hause. Ja. Das ist halt alles immer so. Das sind immer nur Schwänze, die in irgendwo reingehen oder rausgehen. Und der Mann hat wirklich ernste Probleme.
Aber er macht Geld damit.
Ich würde gerne seine Kindheit mal erörtern.
Ja. Und hier natürlich dann eben auch der Gewinner war eben The Journey, also nur nicht The Journey, sondern nur Journey. Journey. Weil Johannes das so schön gesagt hat, man kann sich da drehen und wenden, wie man will. Man hat immer das Gefühl, man würde ein Kunstwerk anstarren. Mhm. Egal, wie man die Kamera dreht.
Das ist wie mit Johannes Mutter. Kann man auch drehen und wenden, wie man will, man findet nichts. Egal.
Ich finde übrigens, Dishonored mal ganz generell ist ja so ein typisches Spiel, was am Anfang, wo es rauskam, alle gesagt haben, boah, cool. Und mittlerweile so völlig down sind. Einfach, alle finden es irgendwie scheiße mittlerweile.
So wie Skyrim.
Also. Ja, oder, nee, das nicht, aber so doch, wie doch. Syndicate oder so.
Skyrim.
Oder was zum Beispiel auch immer, jedes Spiel, was alle vergessen haben, ist zum Beispiel sowas wie Binary Domain, ja? Ist eigentlich gar kein schlechtes Spiel gewesen, aber das ist schon völlig kollektiv aus allen Gedächtnissen raus. Ja. Kein Mensch weiß mehr, dass das 2012 erschienen ist. Habt ihr das mal angespielt?
Nein. Was ist denn das?
Binary Domain ist ja von Sega
gekommen. Ja, genau, so ein Shooter von Sega.
Du hast ein geiles Shooter. Setting, in so einem iRobot-Setting.
Ja, so, oder kennt ihr Appleseed, diesen Anime oder so?
Nee.
Sag lieber iRobot, den kennen wir bestimmt.
Und was halt interessant war, oder war halt ziemlich einzigartig, neben dieser recht coolen Art-Design für diese Roboter und so, dass du das Spiel per Sprache steuern kannst. Auch ohne Kinect, sondern nur mal mit deinem Headset. Du kannst mit deinen Team-Squad-Kameraden kannst denen Befehle sagen, aber auch ihre Sachen kommentieren. Auch. Hat, glaube ich, zigtausend, mehrere zehntausend Sprachbefehle so halt drin, die es erkennen.
Fick dich! Fick dich!
auch Beleidigungen sind auch drin. Und war ein solider Shooter halt. Ging halt nur aber, sehr mal sehr unter.
Wo war das noch mit Sprachstörung zum ersten Mal? Das ist doch irgendwie in
End of War?
End War.
End War. Aber es gab, glaube ich, schon vorher. Es gab sogar auf dem GameCube mal ein Spiel, was man mit Sprache steuern könnte. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Das weiß ich auch nicht.
Puh, das war auch wieder das typische, Nintendo hat jetzt ein Headset, aber auch nur für dieses eine Spiel. Und danach wird es nie wieder verwendet.
Ja, war das nicht so ein Advance Wars Nachfolger? Oder
kann wohl sein, ja.
Was auch aus dem Universum kam?
Ich weiß auch nicht mehr.
Ist ja auch egal.
Weiter. Schon jetzt kein Bock mehr, wa?
Ja, mach weiter.
Ja?
Award, komm hier, wer ist das beste Spiel?
Bestes Ego-Shooter sind wir jetzt.
Oh yeah.
Man muss ja jetzt immer mittlerweile aufpassen, was ist ein Action-Spiel, was ist ein Ego-Shooter, was ist ein Action-Adventure. So
und was ist Third-Person-Shooter? Ist das auch ein Ego-Shooter?
Nein. Und vor allem die wichtigste Frage, Kapi, ist doch, was ist eigentlich Second-Person? Wenn es eine First-Person und eine Third-Person gibt, was ist Second-Person?
Naja, wenn man die ganze Zeit nur jemanden beobachtet, ihn aber selber nicht spielt. Das wäre doch auch mal was. Experience 112 ist ein Second-Person-Spiel.
Ja, das ist ja durch Kameras.
Ja.
Das ist aber Third Person in dem Sinne.
Ja, nee, was ist denn die Third Person?
Das ist ja meine Frage, du Spasti.
Ja, das ist eine gute Frage.
Die Frage ist, First Person ist aus deiner eigenen Perspektive und Third Person ist die aus die Perspektive eines Dritten.
Ja, und
müsste genau, die dazwischen sein.
Irgendwie. Ja, aber es gibt keine Second, weil das Second, glaube ich, das leitet man aber nur daher ab, dass es das im grammatikalischen Sinne gibt, aber nicht in Wirklichkeit.
Ach nee.
Weil es gibt nur mich und jemand anderen.
Ja.
Und die zweite Person ist ja die dritte.
Mhm.
I got you. Ja.
Nee.
Wenn es ein Schizophrener wäre und man das aus seiner Perspektive, dann haben wir eine Second Person.
Eigentlich nicht. Ich sag dir, was die Second Person Perspektive wäre eigentlich. Die Second Person Perspektive wäre die deines Gegenübers, der dir immer gegenübersteht. Das heißt, eine Kamera, die immer auf dein Gesicht gehalten ist.
Quasi das im Shooter ist, quasi genau. Der Gegner.
Das wäre mal geil.
weil es gibt halt die erste Person, das bist du, die zweite Person ist dein Dialogpartner oder der Gegenüber und die dritte Person ist halt jemand, der nicht in dem Dialog beschäftigt ist und von außen zuguckt. Daher kommt ja dieses mit der dritten Person.
Also der allwissende Erzähler ist die dritte Person und der zweite
ist... Das ist ja wiederum jetzt aus der Literatur oder so. Ja, das geht jetzt nur so aus der Perspektive,
weißt du? Können wir mal Robert fragen, mit welchem Zitat hat denn das angefangen?
Jedenfalls die zweite wäre halt sozusagen dein Gegenüber. Und deswegen wäre dann die Kamera immer auf dein Gesicht gerichtet. Das hast du nicht ermitteln können.
Du musst ja nicht immer aufs Gesicht, weil wenn du die zweite, dann wäre nur auf den Schwanz gerichtet.
Ja, eben. Naja, da brauchst du aber dann kein Zoom, ein Makroobjektiv. Ja.
Okay, was ist denn so Ego-Shooter?
Halo 4, Black Ops 2, Far Cry 3, Borderlands 2.
Galt das Borderlands 2, dieses letzte? Okay.
Ja.
Viele Leute mögen das, ich verstehe es nicht. Also ich habe es bei 1 nicht verstanden, ich habe 2 deswegen gar nicht probiert.
Jan kann dir das vielleicht erklären.
Borderlands 2 macht im Grunde einfach nur eine Weiterentwicklung. Macht alles, was an Borderlands 1 scheiße war, so KI und so, wurde halt endlich alles besser gemacht. Das Loot-Verhalten, die Bosskämpfe.
Das heißt, es bleibt immer noch ein langweiliges Spiel zurück.
Wenn du Koop-Shooter magst, kommst du um Borderlands dieses Jahr nicht herum. Nur es ist halt nur die Fortsetzung, die halt die Fehler ausmerzt, die der erste Teil gemacht hat.
Also eigentlich ein besseres Update.
Ja. Ja, so wie Left 4 aber halt 2. Auf einem guten Level halt.
Ja, und wer hat gewonnen?
Far Cry 3. Jo. weil natürlich wieder so vom Umfang her und von Möglichkeiten, die du hast. Und
aber was
von
der würdest Technik. Du sagen, Ego-Shooter, ist es jetzt deswegen der beste Ego-Shooter, weil das zufällig aus der Ich-Perspektive ist oder macht es als Ego-Shooter alles gut? Also weißt du, was ich meine? Das kann auch sein, angenommen Far Cry 3 kann man vielleicht auch aus der Third-Person-Perspektive spielen.
Oder aus der Second-Person.
weißt du, was ich meine? Also macht es das als Shooter, hat es eine geile Shooter-Mechanik oder was würdest du sagen, was macht es als First-Person-Shooter so gut? Wo du jetzt sagen würdest, ich meine zum Beispiel Borderlands ist ja genau das Gegenbeispiel, weil da lebt es ja von Koop und da steht ja der Fokus, dass ich im First-Person-Modus bin, ja gar nicht so im Vordergrund. Also ich sehe das zum Beispiel damals wie Hellgate London zum Beispiel. Das
ist ja eigentlich fast schon
so der Art kaputt, die Vorläufer fast schon gewesen. Wie ein Diablo wurde das ja immer gesagt. Und deswegen ist meine Frage, ob es als Ego-Shooter, die Mechanik nach vorne treibt oder ob das Gesamtbild einfach nur stimmt, aber eigentlich ich nichts anderes mache, als auf Leute zu knallen. Das ist deswegen für mich interessant, weil ich, was Ego-Shooter angeht, doch relativ abgefuckt bin, weil jedes Mal, wenn ich sehe, wie einer hinter einer Deckung verschwindet, rübergeht, einen umbringt, sich dann wieder hinter Deckung geht und sich dann regeneriert und dann wieder einen abknallt und dann 50 neue Gegner kommen, das scheißt mich einfach so an und das catcht mich einfach null.
Weil das eigentlich mehr Third Person mittlerweile ist. Das ist ja so diese Cover-Mechanik von Gears of War und ähnliches. Das haben ja Ego-Shooter eher selten.
Ja, das haben aber, ich glaube, warte mal, wo war das? Bei Deus Ex war das doch, glaube ich, so. Ne?
Ja.
Bist du sonst alles aus der Ego?
Deus
und wenn
Ex
du dann in Deckung gegangen bist.
Hat das genommen, was Rainbow Six erfunden hat.
Ja, genau. Also das
Sehen und so. Dieses, wenn man, sobald man in die Deckung geht, geht man in die Third Person. Was ich immer super genial fand bei Rainbow Six, weil das war so ein geiler Ego-Shooter, aber aus der Deckung heraus hat es halt wirklich eben diesen Deckungsvorteil, dass du halt einfach auch blind feuern konntest oder dass du halt vor allem sehen konntest, was um die Ecke drum war.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Deswegen, daher meine Frage, also was das jetzt so auszeichnet, Far Cry 3? Also damit die Leute wissen, was ist das Geilste daran, warum es der geilste Ego-Shooter ist, weil es zufällig Ego-Shooter ist oder weil es eine geile Shooter-Mechanik auch hat?
Also ich glaube, es ist ja eher das Gesamtpaket zum Teil, weil es ist ja mal auch so, es gibt nicht wirklich eine Evolution bei den Ego-Shootern. Das ist im Endeffekt nur die Pakete, das Drumherum, was sich quasi fast nur noch verändert. Also zumindest in den letzten Jahren, also revolutionäre Ego-Shooter. Es ist eher Story, Inszenierung, was die gewisse Standards halt einfach erreicht sind, wo dann nicht mehr so viel kommt, was so an dieser Mechanik, die Bewegung und das Ballern sollte eigentlich, gibt ja auch im Grunde in dem Sinne auch keine schlechten Shooter fast mehr.
Das ist eben das Problem, ja.
Und haben wir auch bei den anderen Spielen, so wie Deus Ex, dass halt diese Vermischung der Genres, das ist so quasi fast die Zukunft des Ego-Shooters.
Obwohl man ja sagen muss, dass Deus Ex kein Ego-Shooter ist. Also wenn du in die Shooter-Mechanik gewechselt bist, dann war es ein Scheißspiel. Mhm. Das muss ich echt mal sagen. Also das Stealthen, das hat Bock gemacht. Aber wenn du shootern wolltest, das ging null. Also
ich finde halt bei Far Cry
macht im Gegensatz zu Dishonored, wo du einfach völlig überpowered bist, wenn du ballerst.
Ja.
Weil du hast so eine Pistole, die irgendwie wie so eine abgesägte Schrotflinte wirft. Ja?
Was bei Far Cry viel ausmacht, finde ich, ist, dass du diesem unberechenbaren, verrückten Bösewichten wirklich aus der Ego-Perspektive zuguckst, wie sie, wenn sie so auf dich zukommen keine Ahnung, würde das von der dritten Person aus und du bist dann ja auch weiter so von dem Bösewicht weg, dann wäre es einfach wirklich nicht so intensiv.
Was mit dem Second? Du hast halt in der First-Person-Perspektive natürlich mehr Möglichkeiten, so dieses Spielerlebnis näher an den Spieler zu bringen. Also nimmst du sowas wie Metroid oder Bioshock, wo du halt zum Beispiel so deinen HUD hast und du merkst so wirklich, wie deine Scheibe beschlägt und so. Also ich glaube, das Spielerlebnis ist immer viel intensiver aus der First-Person-Perspektive. Auf der anderen Seite glaube ich, die First-Person-Perspektive kommt vor allem vom PC, weil sie halt eine sehr präzise Steuerung beim Zielen und Schießen zulässt. Sowas wie Battlefield, Counter-Strike, ähnliches oder wurde immer aus der First-Person-Perspektive gespielt, während Konsolen eher traditionell Third-Person sind, weil du halt einfach so aus der Perspektive besser die Figur steuern kannst. Aber grundsätzlich glaube ich, ist halt einfach schon mal man sieht es ja an Max Payne oder so, das ist ja, da hast du dann zum Beispiel mehr diese Elemente mit der Zeitlupe und ähnlichem, was ein bisschen besser geht als in der First-Person, obwohl das ja 4 auch gemacht hat. Aber ich glaube bei 4 ist, also ich finde First-Person ist immer ein bisschen, ich bin immer intensiver dran. Ich bin in der Spielfigur drin. Gears of War und sowas immer so, ich gucke so zu, wie die kleinen Püppchen da unten so rumrennen. Aber Lara Croft musst du Third Person haben, weil du dir ja andauernd auf den Arsch gucken willst.
Oder woanders hin.
Oder
woanders. Da wäre eine Second Person mal richtig geil. Oder so Second-Person-Kameras, die ganze Zeit so Mini-Fenster, die dann eigentlich immer nur auf die Hupen und so.
So die
und
Cleavage-Cam.
Ja, und dann geht es auch eigentlich nur so Moves zu machen, dass dann auch die Dinger mal so rausploppen.
Ja.
Das wäre doch mal was.
Das wäre mal was. Du hast halt nur das Problem, dass da nicht viel rausploppt bei der neuen Lara.
Aber dafür hat sie bestimmt Humor.
Yay, das ist ja das, was wir wollen.
Genau. Bestes Actionspiel war natürlich dann gleich nach dem Ego-Shooter. Und da hatten wir nominiert natürlich Sleeping Dogs.
Würde mich freuen, wenn du mal so eine Sprachsteuerung spielst.
Beschwert sich dann irgendwann das Spiel.
Ja. Sleeping Dogs, Max Payne 3, Hotline Miami, Ghost Recon, Future Soldier und Azura's Wrath. Was natürlich vor allem auch das Quicktime-Highlight dieses Jahres war. Wo in keinem anderen Spiel so verzweifelt immer auf Naja, aber ich merke schon, das Spiel hat dich auch nicht überzeugt. Azura's Wrath.
Nee, habe ich auch nicht gespielt. Ich habe aber Ghost Recon gespielt.
Ghost Recon. Ja. Das war auch nicht so. Ghost Recon war nicht so dein Ding, wa?
Doch. Und zwar hat es mir sehr viel Spaß gemacht, diese Challenges zu machen.
Ja.
Aber es war scheiße, dass man, also ein paar Fehler hat das Spiel, aber ansonsten fand ich das eigentlich ganz, ganz witzig. Also es war so, also was ich immer mochte, war so mit dieser Drohne Gegner zu markieren, dann ganz woanders hinzufliegen und dann diesen Schussbefehl zu geben. Einfach so dieser Umstand, ich gucke ganz woanders hin und man hat so dieses, und es wurden einfach drei Leben ausgelöscht.
Ja.
So dieses, also man hat, es ist völlig, da, also dieses Spiel, das zelebriert so richtig so, gegnerische Leben sind nichts mehr wert.
Diese Entmenschlichung,
ja. Ja, also diese, das war's.
Das Komische ist, wenn Kapi in 5 Jahren seinen Amoklauf macht und die Leute dann wieder sagen, dann gab es dann keine Zeichen, keine Signale, kam das komisch vor. Wir hören uns diesen Podcast an und dann wieder, das war, ist doch offensichtlich das Gerede eines Verrückten.
Genau. Naja, nee, vorher in dem Interview, so, wenn man dann euch dann so sieht, dann ist er so, also auf mich hat er einen ganz normalen Einfluss.
Ich habe nichts bemerkt.
Dieses seelenlose
Leute töten und so.
Ich habe mit ihm gewohnt.
Du bist das krankste Schwein. Ja, wer hat denn gewonnen?
Sleeping Dogs.
Yay.
Der geilste Action-Cocktail dieses Jahres.
Ja, das wir haben jetzt auch
gestern die angefangen. Ersten 10 Minuten
angeschaut. Aber es hat einfach Spaß gemacht, die Leute zu vermöbeln. Ja. Das sieht einfach geil aus. Das
ist einfach so Bruce Lee-mäßig.
Ja, so, ich will nicht trainieren, ich will welche kaputt hauen. Und vor allem, weil das Spiel das ja auch sehr belohnt, aber das wird mich wahrscheinlich jetzt schon wieder ernerven. Von daher wäre ich froh, wenn einer von euch das schon durchgespielt hat, mir sagen kann, ob man wirklich so ultra stylisch kämpfen muss, um seinen Charakter zu maxen. Weil man gibt, es gibt ja diese Cop-Punkte und Points.
Du kriegst ja, da kannst du ja nachher noch in dieses Trainingscamp von deinem alten Lehrmeister da. Und dann kriegst du automatisch neue Moves, die aber nicht so komplex wie jetzt in Street Fighter sind.
Ja.
Und das ersetzt dann auch alte Bewegungen teilweise, wenn ich mich recht erinnere. Und du kriegst da einfach durch Durchspielen genügend deine Punkte.
Ja, aber es gibt ja diese Cop-XP und diese
Genau, Tried also die Cop-XP musst du dir gar keine Sorgen machen.
Okay, aber die Tried-XP, die sind ja.
Das ging dann halt auch ganz schnell. Wenn du dann wirklich noch das Stufe 10 da erreichen willst, du kannst eine Mission auch über dieses Social Hub einfach kurz wiederholen.
Ach ja, stimmt, genau, darüber kann man das machen, ja.
Aber du wirst, wenn du es so halt so normal durchspielen, kannst du das auch locker schaffen. Okay. Also das ist, dann ist musst das du nicht schwierig. So, oh, scheiße, ich habe jetzt 50% oder so. Das
ja, weil so, ich bin ja mal so ein Spieler, so, es gab ja mal, egal, da fange ich jetzt gar nicht mit an. Ja.
Was, also bist du so ein Complete-
ja.
Nazi, der immer alles,
ja.
Dann empfehle ich dir Just Cause 2.
Ja, das ist so.
Einfach also, für die nächsten 3 Monate.
Ich würde mal gerne ganz kurz einen Ausflug machen.
Oder gilt auch
den Awards widmen. Deswegen zum Beispiel würde ich gerne eine Lanze für Dantes Inferno nochmal brechen. Ich habe ja mal letztens, du hast mir erzählt von dem Giant Bomb Podcast, wo die über kurz über Dante und die, oh Gott, ja scheiße, war das scheiße. Das Spiel ist nicht so scheiße. Wir haben es jetzt mal durchgespielt und es ist halt einfach so, viel zu wenig Spiele belohnen einen, den Charakter auszuskillen. Also ihn einfach auszuskillen. Also einfach so, weil bei Dantes Inferno, ich habe es jetzt durchgespielt und ich kann es ja jetzt nochmal durchspielen mit dem Charakter und man wird noch besser und es ist viel leicht, sich zu verbessern, weil normalerweise ist immer so ein Spiel, du hast nur einen Tree und dann war es das. Aber wenn ein Spiel dich so reizt, dass du sagst, okay, du kannst auch die anderen Trees ganz leicht erreichen, bist am Ende der Ultraman und bummst einfach mal alle, dann macht das viel mehr Spaß, das auch weiter zu spielen. Und das machen zu wenig Spiele. Die sagen mal, du musst dich jetzt entscheiden und dann gibt es auch nur diese eine Spezialisierung und bla bla bla. Aber warum nicht einfach mal mir als am Ende, weil das Spiel hat ja für mich dann irgendwann keinen Mehrwert mehr. Ich habe es durchgespielt und gut ist. Und ich will jetzt nicht, wie ist es, nur zu schleichen, sondern wie ist es, wenn ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss. Mhm. Und das machen die zu selten. Und das, finde ich, macht Dantes Inferno ganz gut, weil wenn ich es nochmal spiele, ich spiele das jetzt ganz entspannt durch und es macht Spaß.
Wobei du bei Deus Ex ja eigentlich deine Figur auch bis zum Ende des Spiels quasi in allen Bereichen ausmaxen kannst. Und zum Beispiel bei der Gothic-Reihe war das eigentlich auch immer so, dass man sich da nicht entscheiden musste, sondern eigentlich auch so, wenn man wirklich alle Pflanzen eingesammelt hat und alle Stärketränke und sowas, konnte man auch einen Charakter am Ende machen, der in allen Gebieten
geil war. Und das wundert mich, warum das die Spiele zu selten machen. Ob dann die Balance nicht mehr stimmt, die das deswegen machen oder die Leute da so pseudomäßig dazu zwingen wollen. Aber es motiviert mich viel mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich kann relativ leicht mich maxen. Ja. Auch in Dead Space zum Beispiel. Wie cool wäre das denn gewesen, einfach alle Waffen aufzumaxen? Und das tut dem Spiel auch keinen Abbruch. Weil der, also ich spiele
es nicht. Aber du hast ja New Game Plus, also konntest du das dann nicht machen? Also
nee, aber nur auf demselben Schwierigkeitsgrad. Das war das Nervige. Man würde natürlich noch dann höher gehen und dann nicht richtig fisten.
Bei Mass Effect ging das zum Beispiel eigentlich auch so, dass also du deinen Charakter eigentlich in fast allen Bereichen ausmaxen konntest und spätestens dann beim zweiten Durchlauf war der eigentlich durch. Schade nur, dass man das halt dann nie übernommen hat.
Weil das ist doch das, was man auch eigentlich machen will. Ja. Das Spiel hat doch für mich dann seinen Wert quasi erledigt, wenn ich es perfekt gespielt habe. Dann brauche ich es auch nicht mehr weiter spielen, aber ich spiele es ja nicht nochmal durch, nur um eine andere Klasse zu spielen oder zu sagen, okay, jetzt mache ich mal nur den bösen Modus oder sowas. Also deswegen, Dantes Inferno kann man sich ruhig nochmal in der Videothek ausleihen.
Ja, zumindest diesen, noch mal kurz zu brechen, diesen Gut- und Böse-Pfad finde ich eigentlich aber immer interessant. Also besser als ich will eine andere Klasse oder so. Weil dann, die Klassen hast du ja meistens nur doch wieder bei Shootern oder wo du irgendwelche Gegner töten musst.
Ja.
Und da ist dann einfach nur so, okay, ich töte sie auf eine andere Weise.
Ja.
Während du aber so bei Gut und Böse kann sich ja auch die Story oder das, was du erlebst, anders erzählen. Finde ich zumindest interessanter als, hey, er stirbt jetzt durch meine magischen Feuerball statt durch mein MG.
Ja.
Wow.
Ja, das stimmt.
Deswegen habe ich zum Beispiel gar keinen Bock mehr. Also ich habe irgendwie bei Mass Effect 1 820 Gamerscore und um auf 1000 zu kommen, müsste ich diesen ganzen Spiel nochmal durchlaufen lassen und die ganzen biotischen Fähigkeiten immer.
Ja, bei mir halt auch so.
Mache ich nicht, weil ich so will ich nicht spielen. Das ist, und ich kann halt nicht leider eben einen Charakter machen, der beides kann.
Und
der
das schießen kann. Warum erlauben das sich die Leute nicht? Weil, wenn ich es nochmal spiele, dann geht es nicht mehr darum, wie ist die Balance, sondern ich will Gott sein. Und das ist das so, dieses Feel-Good, das ist zu selten, weil wenn ich das Spiel vorher so fistet, dann will ich doch am Ende dann, also das fand ich bei Dead Space auch ganz cool, wenn man es halt nochmal geschadet hat, dass man ja trotzdem übermächtig war. Schade, dass man es eben nicht auf einen höheren Schwierigkeitsgrad machen konnte, aber dass man da durchrannte und sagte, so, und jetzt. Jetzt zeigen wir mal, wie
der
Hase
natürlich läuft. Kann man das verstehen, warum nicht, weil der Durchlauf auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, dann hätte man keine Achievements mehr bekommen müssen, weil es natürlich schwieriger ist, einen höheren Schwierigkeitsgrad mit der Normalausrüstung zu machen, als mit dem schon ausgemaxten Charakter.
Aber mein Gott. Also das ist so, also Achievements, ich glaube, das ist das, worüber sich die Entwickler am wenigsten Gedanken machen.
Oh, glaube ich aber nicht. Also das ist mittlerweile, glaube ich, geht da schon, also zum Beispiel, nimm dir Halo, also da, wo bei Halo, wo es unterschiedliche Achievements gibt, hast du legendär alleine geschafft, hast du legendär im Koop geschafft, weil da ein himmelweiter Unterschied ist.
Das ist dann aber eher, dann hat dann eher diesen Auszeichnungscharakter, dass die anderen Spieler sehen, dass du das so geschafft hast.
Genau.
Aber gut, da kann man ja nochmal unabhängig davon andere Auszeichnungen nochmal machen.
Wahrscheinlich stellen irgendwann Firmen auch so Achievement-Psychologen ein, die dann so, das sind so die Social-Network-Berater von anderen Firmen, holen die sich so Achievement-Berater rein.
Ich meine, es gibt ja, weißt du, bei diesen Social-Network-Spielen wie Zynga oder so, da gibt es ja so ganz mathematische Formeln für alles. Wann muss so eine Belohnung sein, wann muss man weitergehen? Und ich glaube, so bei Achievements gibt es mittlerweile auch schon so ein paar Regeln.
Eben, also in der Regel sowieso, das hat Microsoft ja sowieso gemacht, aber auch gerade, dass sie sich überlegen, wie viel muss ich dafür geben, dass er halt weiterspielt oder dass er es noch ein zweites Mal spielt oder sich dann noch DLCs kauft.
Weil das funktioniert damit einfach viel, viel besser. Also ich wie gesagt, ich spiele Dante jetzt einfach nochmal durch. Obwohl ich am Anfang dachte, boah, langweilig. Aber jetzt macht das einfach richtig Spaß. Mhm. Und das ist so, weil dann kriegt man auch alle Achievements, weil es dann auch leichter ist. Egal, machen wir weiter.
Der nächste Award war Bestes Rollenspiel 2012 und da möchte ich gleich nochmal einen Einschub machen, weil ich hatte mir letzte Woche ja runtergeladen Baldur's Gate Enhanced Edition fürs iPad.
Fail.
Ja, wobei ich allerdings auch sagen kann, ein bisschen müsste ich mir da selber in die Fresse treten, weil eigentlich hätte es mir klar sein müssen, weil ich kenne das Spiel ja von damals, ich habe es ja durchgespielt, dass es einfach eben auf dem iPad nicht zu steuern ist, also jedenfalls nicht vernünftig. Ja. Es sieht auf dem iPad sehr gut aus, wenn man nicht ganz nah ranzoomt. Man kann ja mit der Fingergeste nah ran und rauszoomen.
Das finde ich halt, genau, das finde ich halt auch scheiße, weil du hast ein Spiel, das sieht von außen, also das ist so beautiful from far, but far from beautiful. Ja. Weil wenn du ranzoomst, dann ist es so bäh.
Und jetzt kommt mal das Problem. Das ist halt ein Spiel, was super elegant mit der Maus und mit der Tastatur zu spielen ist, weil man halt mit der Maus gut auch mehrere Gruppen markieren kann und einfach schneller so Dinge anklicken kann. Und das Blödeste ist, es gibt ja ganz viele Truhen, Fässer, ähnliches. das war bei der PC-Version so, dass man dann meistens mit der Maus einfach schnell den Bildschirm abgesucht hat und geguckt hat, immer so, wenn in der Ecke so drei Kisten oder Fässer standen, welche davon kann ich denn öffnen? Das geht mit der Maus ganz schnell. Du gehst einfach hin, drehst drüber und dann siehst du, wann sich deine Mauszeiger verändert oder so. Das geht aber nicht mit dem Touchspiel, weil mit dem Touchspiel sieht einfach alles gleich aus und du musst dann, es gibt eine Funktion, die dir anzeigt, welche Sachen interagierbar sind, wie bei Adventures, aber das ist halt super nervig, weil da dieser Flow raus ist. Und wenn du erstmal versuchst, vier Kämpfer, denen die Befehle zu geben, hier, du mit dem Bogen dahin, du dahin, das ist super nervig mit dem Pad. Und das ist halt irgendwo ein bisschen schade, ein bisschen doof, weil ich habe mir gleichzeitig noch runtergeladen Final Fantasy 3, was ja quasi ein Port ist, des DS-Spiels, Nintendo DS-Spiels. Das wurde ja, also das Final Fantasy 3 nochmal voll neu, in neuer Grafik gemacht. Und da muss ich halt sagen, das spielt sich halt viel, viel besser auf dem iPad, weil das halt eben einfach nur so einen Analogstick hat und die ganzen Kämpfe, die sind halt bei Final Fantasy, weißt du ja immer so Attack, sonst was, auswählen.
Genau. Ich glaube aber, dieses Baldur's Gate-Ding, das ist so eine Weil's-Geht-App.
Ja, aber nicht, weil es Sinn macht.
Genau. Und das ist, also ich meine, es gibt ja dieses Fanprojekt, wo ich auch unbedingt mal reingucken muss, zu Baldur's Gate, dass sie das mit der Dragon Age Engine machen. Da haben sie jetzt, glaube ich, die ersten drei Level oder irgendwie sowas haben sie jetzt hingekriegt.
Weil die hätte ich erstmal empfohlen, dieses Baldur's Gate Clompy zu spielen, was sozusagen Baldur's Gate 1 und 2
zusammenwirft. Genau, das ist auch so ein Fan-Ding. Aber ich meine, so das Ding in Dragon Age Grafik, das ist halt auch ziemlich geil. Das muss ich mir mal angucken, weil Dragon Age ist ja für mich einfach das Rollenspiel der letzten Jahre. Aber da sind wir ja leider nicht. Wir sind ja beim Rollenspiel dieses Jahr
auch. War das Baldur's Gate eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
Nein, auf Englisch kommt noch dazu. Es ist ja so viel zu lesen und das ist natürlich alles nur in Englisch zu lesen.
Obwohl das immer noch...
Das Final Fantasy 3 ist zum Beispiel komplett in Deutsch.
Final Fantasy 3, welches ist denn das nochmal? Das ist das, was hier nicht erschienen ist, ne?
Ja, genau. Weil Final Fantasy 4 ist ja hier erschienen als Final Fantasy 2. Das ist ein bisschen verwirrend.
Ich habe mal, also es gab ja auch mal 1 und 2 für Advance. Habe ich ja beide durchgespielt.
Genau,
die waren ja deckungsgleich
quasi. Ja, genau. Also eigentlich fängt es erst mit Final Fantasy 4 an, eigentlich so diese richtig geilen Geschichten zu erzählen mit coolen Figuren. Final Fantasy 4 ist auch nochmal mein Lieblingsteil, habe ich damals auf dem Super Nintendo bis zum Umfallen gespielt. Und das soll ja auch bald für iOS kommen, in dieser, genauso dieser aufgepimpten DS-Version. Bis jetzt schon, ja. Also, das ist das einzige, weil das Geld spiele ich halt nicht.
Also, ärgere ich mich nur um das als Geld. Mal als Gegenpart zu diesen ganzen iOS-Waren, habe mir jetzt. Also Robert hat das für mich gemacht, weil er da im Area Bazaar immer noch umtriebig ist. Mario und Luigi RPG, ne? So heißt es.
Mario und Luigi Superstar Saga.
Genau, also für diese GBA. RPGs. Ja. Und ich meine, das auf dem GBA zu spielen, das ist halt Handheld.
Das macht Spaß.
Also so wenn ich
viel besser als Sticker Star, das aktuelle davon.
Ja. Also wie gesagt, ich spiele jetzt parallel noch dieses Super Mario RPG, dieses Legend of Seven Stars. Auch ganz nett. Aber wir driften ab.
Ja, du wirst jetzt wieder zum Johannes hier, zum Mann, der in der Vergangenheit lebt. Und deswegen gehen wir jetzt wieder in die Zukunft oder in die Gegenwart oder in die jüngste Vergangenheit, wie man es so mag. Die besten Rollenspiele waren nominiert. Und zwar hatten wir da Mass Effect 3, The Last Story, Final Fantasy 13 2, Dragon's Dogma und Guild Wars 2.
Interessante Wahl. Und gewonnen hat...
Genau, interessante Wahl war es natürlich schon mal allein deswegen, weil Guild Wars 2 natürlich ist immer so eine Frage, kann man es als Rollenspiel bezeichnen, aber es bietet halt so diese eigene Geschichte. Also es ist von den MMOs neben The Old Republic oder wie das heißt, noch das, was einem am meisten Geschichte für die eigene Spielfigur gibt. Ich meine, bei World of Warcraft hat man, glaube ich, nie so das Gefühl, so wirklich da seine eigene Geschichte oder eigene Figur zu entwickeln, sondern man ist so Teil eines Ganzen. Und,
ja, zumindest also das ist nicht so stark, also man muss sehr, sehr viel selbst tun. Alle Quests reinlegen, dann kann man halt schon eine Geschichte, aber man ist immer nur trotzdem nur noch der eine namenlose Held.
Ja, und Dragon's Dogma ist so ein Spiel, was auch so ein Überraschungshit dieses Jahr war und was auch wieder schon so ein bisschen untergegangen ist. Der Kappi versucht uns gerade zu Zeichen zu geben, dass seine Blase platzt.
Piss mir gerade in meinen Bauchraum. Also das ist so gerade, ich werde jetzt mal austreten.
Okay.
Ne, ich bin gleich wieder da. Raus. Ja? Also redet jetzt einfach über die ganzen Schallspiele, über Rollenspiele, da bin ich überhaupt kein Experte.
Naja, so, wenn wir jetzt auf den Experten
kommen gleich 5 Kilo leicht.
Ja. Sie mit Johannes. Aber das Johannes geht immer wenigstens davor oder danach. Ja, danke. Ja, Rollenspiele, wie gesagt, der Dragon's Dogma war ja eigentlich so ein bisschen so der Überraschungshit, auf alle Fälle verkaufszahlenmäßig.
Hat es denn gewonnen? Also war es jetzt der Gewinner oder?
Nee, nicht bei uns.
Ich meine, es war ja nicht nur für die Spiele überraschend, sondern auch für Capcom. War doch ja. Capcom, ne?
Genau.
Weil Capcom nämlich gesagt hat, hey, wir machen da aus dem Franchise und es gibt eine Fortsetzung. Demnächst kommt auch der erste noch ein DLC.
Genau, wo er so, mit, ich weiß noch, mit ich habe das damals Speedrun-Modus und Challenge-Modus. Wusste, ist das jetzt ein Add-on oder ist das sogar ein neues Spiel oder ist das nur ein DLC? Also, als das angekündigt wurde, war es ganz diffus. Also, es scheint ja was Größeres zu sein, auf jeden Fall.
Ja, also, ich hab's noch nicht gespielt. Ich habe mir das, nachdem ich Alex drauf kommt, man könnte ja mal so seine Sammlung wieder so ein bisschen komplettieren mit den schönen Versionen. Das auch mal halt bei eBay ersteigert. Um es nochmal im Regal stehen zu haben, aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Aber es ist, wenn ich, der Oscar hat es ja damals getestet. Mhm. So ganz hat sie ihn ja nicht überzeugt, weil es auch ein paar Fehler hat oder Längen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau so.
Fehlt irgendwie ein Schnellreisesystem oder sowas?
Ja, gut, ich weiß nicht. Kamen jetzt mittlerweile auch einige Patches raus, also die halt, vor allem jetzt, wenn sie das zum Franchise umbauen und DLC, also wird dann halt schon, denke ich mal, einiges.
Das Coole waren wohl die Kämpfe. Die Kämpfe gegen die Tiere, weil man sich so teilweise an den festhalten konnte und dann so sind die weggeflogen mit einem.
Quicktime oder?
Ja, was?
Mit Quicktime-Events?
Nee, das war halt das normale Kampfsystem.
Konntest du so, also. Okay. Ich weiß nicht, also ich weiß aber noch, dass mich auch zumindest damals die Demo nicht ganz so überzeugen konnte, aber wie man mir dann so dann doch so nahelegte, die Demo wäre nicht ganz so repräsentativ für das Spiel. Wie es ja oft so ist bei Demos. Leider. Aber bin mal gespannt.
Ich hänge auch immer noch am Mass Effect 3 und ich werde damit nicht warm. Ich weiß es nicht. Also Teil 2 habe ich geliebt, aber der dritte ist jetzt irgendwie.
Das kommt wahrscheinlich
bei, weil abgenutzt ist oder so. Ich habe auch gar keine Lust mehr, die DLCs noch zu besorgen oder so. Ich will mittlerweile einfach nur noch durch sein. Ich habe, glaube ich, 20 Missionen
offen. Liegt das vielleicht daran, dass du so von dieser Diskussion so beeinflusst bist? Man konnte sie ja danach quasi schwer ausblenden.
Ich kenne ja noch nicht mal das Ende. Ich höre immer nur das Ende. Scheiße, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich stirbt Shepard, was ich mir mal vorstellen kann.
Das ist aber nicht das Problem.
Okay, und dann habe ich noch von irgendeinem Space Child gehört.
Ja.
Und dann habe ich noch ganz wilde Jesus-Theorien gelesen, dass Shepard Jesus sein könnte oder so.
Sowas in der Art, ja.
Der Auserwählte. Nee, so Mass Effect 3, also ich habe es ja in einem Marathon durchgezockt und wie gesagt, der Weg bis zum Ende war gut.
Ich fand den eigentlich auch okay. Ich fand, bei Mass Effect war das wieder das typische Mass Effect.
Eben, ich war mit meinen geliebten Charakteren, mit Garrus und Rex unterwegs, geile Zeit gehabt mit meinen Buddies.
War wie immer sehr zufällig, dass Shepard immer gerade da ist, wo man gerade eine ganze Zivilisation retten kann.
Ja. Und dass er sich auf dieser laufenden Inversion noch so viel Zeit lassen konnte.
Ja.
Die Erde wird quasi eigentlich.
Ja. Aber jetzt erstmal bei Omega
gewesen sein.
Ein Bierchen trinken.
Ja, noch
oder tanzen. Wo in der Afterlife-Bar. Jetzt erstmal hier ein Tanzbein schwingen.
Ja. Keine so, der Award für den geilsten Piss, den habe ich gerade verliehen.
Ja, hat es wieder gebrannt beim
Urinieren. Ich muss ja mal sagen, diese Klos hier erinnern mich an die alten Era Games Büros.
Ja, vor allem die ganzen Nachrichten, die dran stehen.
Auch dieser Pissfleck, der da früher war. diese Pisslache, die da früher war.
Ja, wo wir uns
die habt ihr jetzt auch wieder da. Ja. Mass Effect.
Mass Effect.
Das war eben der Piss-Effekt, den ich gerade hatte.
Jetzt der Piss-Effekt. Und gewonnen hatte in der besten Rollenspielkategorie wieder The Last Story. Was auch wieder heißt, es gab dieses Jahr, wo irgendwie auf den richtigen Konsolen keine richtigen Daumen. Ich glaube, Final Fantasy 13 WoW war für die meisten, die es gespielt haben, eine Enttäuschung.
Ja, auch wenn es einiges besser machte als halt 13 an sich. Und der schon wieder ein traditionelleres JRPG war.
Ja, aber ich finde ja auch so geil, dass sie gesagt haben, Final Fantasy 13 ist das Problem, dass es zu linear ist. Und dann gesagt haben, okay, bei Final Fantasy 13 2 machen wir das halt so in verschiedenen Zeitebenen alternativ.
Naja.
Also das war so das absolute Gegenteil von linear, aber das wieder, da hat man es wieder zu gut gemeint.
Aber ich fand
das
so fragmentiert. Ich finde 13 eigentlich nicht so linear. Man ist ja am Ende relativ frei dann zu
machen. Ja, am Ende, aber die ersten 20 Stunden oder so, die sind schon ein Pfad. Also ich glaube, es ist ja erst Kapitel 13 oder so, wo sich das Ganze dann
mit einer freien... Kapitel 11 kann man, glaube ich, frei... ist ja auch egal.
Ja.
Wumpe.
Ja, die ist ja auch wieder alles egal. Wie gesagt, bei uns eben The Last Story, also du merkst, das wird schon öfters erwähnt. Also
anscheinend. Kann man sich auch mal angucken.
Kann man sich mal ankicken. Wenn man halt über die Grafik hinwegsehen kann. Da hilft ja auch die Wii U nicht, weil die macht ja auch nicht viel hübscher. Das hatten wir jetzt beim letzten Podcast schon mal durchgesprochen. Genau. Ab und zu muss ich nur mal, wenn das hier bei dem MacBook das Display so nicht zu erkennen ist, muss ich immer panisch raufgucken, weil ich immer Angst habe, dass wir hier seit einer halben Stunde reden und einfach so das Gerät GarageBand aufgehört hat aufzuzeichnen.
Ja.
Und dann so, da sind schon viele gute Sachen verloren gegangen. So, bestes Action-Adventure war der nächste Award. Und Action-Adventure ist, wir hatten jetzt First-Person-Ego-Shooter, wir hatten Action und jetzt Action-Adventure. Und das sind halt Spiele wie Assassin's Creed 3, Dishonored, Darksiders 2, Lego Herr der Ringe und auch hier wieder auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn, Resident Evil Revelations. Das 3DS-Spiel.
Was ist mit 6?
Nee, das ist, also 6 fand wohl irgendwie keiner gut. Also 6 war irgendwie so das XXL Happy Meal Menü bei McDonald's, halt einfach viel zusammengefegter Dreck,
ja,
wo die Masse das einfach nicht ausgleichen kann.
Das ist wohl fand aber auch Revelations nicht gut.
Ja.
Also klar,
du weißt, ist ein Handheld-Spiel oder so. Aber. Als Johannes das unbedingt mit in die Nominiertenliste haben wollte.
Na, Johannes.
Ich mag halt so eine Spiele nicht auf so einer Plattform.
Das auch, aber ich würde es auch, würde es jetzt als HD-Port für die Xbox kommen, als Spiel an sich finde ich es jetzt auch nicht, das war ganz nett, aber es war jetzt nichts Überragendes, fand ich.
Gewonnen hatte ja auch bei uns Darksiders 2, obwohl auch da, muss man sagen, in der Community recht wenig Zustimmung herrschte. Also viele meinten dann doch, dass bei Darksiders die Luft sehr schnell raus ist. Nach 10, 20 Stunden oder so die Story immer mehr einen Schritt zurücktritt und man stattdessen einfach nur so grinding und durch endlose Dungeons durchlatscht. Und
das hatte ich teilweise in Teil 1 auch schon.
Also man hat das Gefühl, dass, und das soll in Teil 2 dann eher noch auch so stärker ausufernder
sein. Ja, ich muss mir das auch immer mal angucken. Den ersten habe ich ja trotzdem gemocht. Der war
müssen den zweiten eigentlich lieben.
Relativ smooth so und ich fand es gut, mit dem Pferd da irgendwie rumzurödeln und dann Gegner zu zerhacken und so. Das hat schon Spaß gemacht. Wirkte wie, tatsächlich wie so ein ernsthafteres Zelda. Deswegen bin ich mal gespannt auf 2.
Lohnt sich.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gucke ich mir mal an.
Also es ist, glaube ich, auch so ein Spiel, wo man, das hat so fast den Nintendo-Charakter, wo man so das Gameplay eigentlich mehr mögen muss als die Story und das Ganze drumherum, weil die sind ziemlich Banane. Also man, ich glaube, man darf
die Story ja so viel hergibt eigentlich.
Ja, man darf
apokalyptischen Reiter zu spielen, ist einfach geil.
Also sie ist nicht so flach, wie man sie, also es hat mehr Persönlichkeit als, also auch der Tod, als jetzt Krieg in Teil 1.
Ja, weil ganz ehrlich, also die Story von Teil 1 war ja manchmal so, okay, wer hat jetzt wen verarscht und wer bricht jetzt welche Siegel und wer ist jetzt eigentlich der Gefistete?
Ja.
Ja.
Und das wirst du halt, glaube ich, in Teil 2 auch haben. Also ich glaube, dass, ich finde, die apokalyptischen Reiter sind als Figur so spannend wie Superman, weil sie an sich eigentlich auch viel zu mächtig sind, dass man, es ist ja auch schon irgendwie doof, dass du dann als Tod durch die Gegend läufst und dann kommen irgendwelche anderen Leute, irgendwelche Riesen oder so sagen, ja, ich kann dir helfen, aber erstmal besorg mir mal diesen hier, diesen Zauberstab aus dem Dungeon. Ja, so. Und du sagst, ich bin
tot.
Ja, also welchen Teil von tot hast du denn nicht verstanden? Ja? Das
sind drei Buchstaben.
Ja,
ja, das Problem ist natürlich, wenn man sowas wie Dantes Inferno gespielt hat, da ist der Tod der erste Gegner und den fistest du dann auch und nimmst deine Sichel. Also Tod ist nicht immer
ernst. Was ein Problem von Dantes Inferno ist. Weil man den Tod einfach nicht besiegen kann, wie wir doch alle wissen. Außer Leute wie du, die irgendwelche Theorien haben mit eingefrierten DNA-Zellen.
Ja, der Tod lässt sich besiegen. Ja. Und da gucken wir einfach nur auf die sogenannten Telomere.
Ja.
Das ist nichts anderes. Der Tod ist eigentlich, wir sterben ja nur, weil unsere Zellen zum blöd sind, sich irgendwann zu teilen.
Ja.
Deswegen sterben wir.
Vor allem deine.
Und was... ich bin der Tod.
Yeah.
Nee, Tod deswegen, Latschen, wenn das irgendwann möglich ist, die Telomere wieder zu verlängern, das heißt also bei jeder Zellteilung eben nicht die DNA kürzer wird und deswegen irreparabel beschädigt wird, dann ist das irgendwann möglich. Und das wird irgendwann möglich sein. Schade, und dann haben wir ein Problem.
Für dich nicht mehr.
Na doch, das ist ja, ich wette mit dir, das ist schon möglich. Aber das wollen ja natürlich an niemanden, das ist so wie ein Looper, die Zeitreisen. Das,
nee, das ist eher wie bei InTime, hoffentlich.
Ich muss übrigens sagen, ich finde die Theorie, dass Zeitreisen deswegen nicht möglich sind, weil ja sonst theoretisch die ganze Welt instant voll sein müsste mit Zeitreisenden, weil ja, wenn wir sagen, die Welt dauert die Zeit ist ewig und die Menschheit hat irgendwann Zeitreisen erfunden, dann müsste ja in Jahrmilliarden alle Menschen, die Zeitreisen wollen, die müssten ja jetzt auch hier irgendwo rumlaufen.
Ja.
Und das müssten so viele sein, dass die Welt instant voll wäre. Deswegen geht das nicht. Natürlich. Es sei denn, Zeitreisen ist kontrolliert.
Ja. Aber wie gesagt, das bessere Beispiel ist dafür der Film In Time, wo die Leute halt alle auch ganz ewig lang leben können, aber du halt Zeitkonten hast und sozusagen lange leben nur die Reichen können, weil du halt mit Zeit als Währung arbeitest. So, dass wenn du zum Beispiel irgendwie deinen Kaffee morgens zahlst, zahlst du halt mit 5 Minuten. Jeder startet so halt mit der gleichen Währung Zeit, so 50 Jahre oder so. Und die kannst du dann aber eben auch handeln mit und weggeben. Kannst du einfach zum Beispiel 10 Lebensjahre einfach jemandem geben für ein geiles Auto.
Und dann stirbst du, oder wie?
Genau.
Da wirst du dann umgebracht oder stirbst du?
Nee, du stirbst.
Und wie ist das denn an dein Leben gekoppelt? Das wird aber da erklärt.
Ja, du hast so eine komische Anzeige in deiner Hand drin und irgendwie ist das dann genetisch irgendwie so. Dann ist es jedenfalls... Mich wundert, dass du In Time nicht gesehen hast, weil nicht nur, dass da dein Lieblingsfreund Justin Timberlake die Hauptrolle spielt.
Den höre ich immer nur, wenn ich ganz traurig bin.
Aber du weißt, Olivia Wilde, unsere 13, spielt da auch mit. die ist ja lustigerweise die Mutter von Justin Timberlake, weil in dieser Welt ja alle nicht altern, ab wenn sie 20 sind. Ja.
Aber trotzdem war der Schrott, der Film.
Ziemlich. Ich fand die cool. Ja. Und ich finde auch den Regisseur geil, weil das ist derselbe Typ, der auch Gattaca gemacht hat und Lord of War. Ja. Und deswegen ist jeder Kritik von dir wird mit dem Analball.
Ich mag auch Amanda Seyfried oder wie.
Alter. Ja, Amanda Seyfried. Ja, finde ich gut. Aber wir dürfen hier Too Happy nicht wieder zu viele Steilvorlagen geben.
Weil man deswegen muss unbedingt diesen anderen Podcast sich noch anhören. Der da wie lautet?
Der lautet Bestes Rennspiel. Da muss man sagen, da war es dieses Jahr schon ein bisschen spannender, weil wir viele starke Namen hatten und überraschende Ergebnisse. Wir hatten so einen starken Namen wie Need for Speed Most Wanted, also Burnout Most Wanted, was halt ein geiles Burnout war, was nichts mehr mit Need for Speed zu tun hatte, wo man richtig gesehen hat, dass Criterion jetzt so absolute Narrenfreiheit hat und dass bei EA da jetzt keiner mehr hinguckt, weil nachdem sie mit Hot Pursuit vor 2 Jahren es geschafft haben, so die Need for Speed-Marke plötzlich wieder sexy zu machen, obwohl das noch sehr gedrosselt war. Das war halt im Grunde noch ein echtes Hot Pursuit. Vom Spielprinzip her, bis halt auf diese ganzen, dass es so extrem frustig war.
Takedowns und so.
Genau. Aber als sie dann festgestellt haben, dass dann das, was von den anderen, war das wieder Blackbox oder so? The Run? Blackbox wieder so super gefloppt ist. Und jetzt völlig den Persilschein hatten, jetzt alles machen zu können, haben sie wirklich einfach einen Burnout gemacht.
Ich glaube, rein finanziell hat das Ding jetzt nicht so gezogen, oder? Oder irre ich mich da jetzt?
Also ich meine, ich weiß, dass die auf der E3 auf die Bühne gegangen sind und gesagt haben, wir sind jetzt Need for Speed. Oder irgendwie so die Racing-Abteilung von EA, das sind jetzt wir. Also Criterion war mit einem riesen Selbstbewusstsein und das merkt man halt dem Spiel auch an. Und das wird halt nicht jedem gefallen und ich muss ehrlich sagen, ich kann es verstehen, weil dann braucht man das Spiel nicht Need for Speed nennen. Weil bis auf die Serienfahrzeuge war das halt ein reines Burnout. Was natürlich geil ist, weil Burnout geile Spiele sind vor allem.
Aber Need for Speed zieht einfach vom Namen halt immer noch mehr.
Ja, genau, aber die Frage ist, wie oft man den Namen noch so ficken kann.
Ach, den kannst du immer wieder aufs Neue ficken. Ich meine, das Ding war doch mal, welcher Titel war so unfassbar scheiße, der auch so scheiß Wertungen eingefahren
hat? Alle, also so da alle davor, so Pro Street.
Pro Street war ziemlich. Und da dachte man, okay, das war's jetzt. Jetzt wird das eingestampft, das Ding. Und dann haben sie wieder, das funktioniert immer wieder aufs Neue. Das ist wie mit FIFA.
Ja.
FIFA zieht auch immer.
Kommen wir auch gleich dazu. Forza Horizon hatten wir da noch. Dann hatten wir Ridge Racer Unbounded, was auch so extrem frustig am Anfang war, wenn man dieses Driften nicht hinbekommen hat. Naja. Also ich kenne kein Rennspiel, wo man das erste Rennen bestreitet und so auf Platz 6 landet und dann nochmal das Rennen macht und dann auf Platz 6 oder 5 landet. Und also jedes andere Spiel fängt dann meistens an, so das erste Rennen ist so, weißt du, so mit, da kannst du auch blind fahren und wirst durchgereicht und rückwärts und landest auf Platz 1. Ja. Das war bei dem gar nicht so.
Aber das Gute war, du konntest die Auto zumindest schnell zurücksetzen, wenn du mal wieder verkackt hast. Das war dann wenigstens etwas Schönes an dem Spiel.
Und das sah halt irgendwie auch sehr hübsch aus.
Ja, es hat halt, macht halt nicht viel falsch, aber auch nicht viel, nichts Besonderes irgendwo, dass man sich da halt lange dran aufhält oder so gut in Erinnerung behält.
Dann hatten wir natürlich noch Trials Evolution mit dabei, was natürlich in dem Sinne kein richtiges Rennspiel ist, aber was wir in der Kategorie unbedingt nochmal nennen wollten.
War nicht geil.
Ja, das glaube ich. Und alle schon auf Inferno durch und bei Platin?
Nee, das nicht. Aber das wir haben es relativ, gut
gemacht. Also Platin sind wir ziemlich gut dabei.
Ja,
definitiv.
Okay. Ich fand das so demotivierend, wenn man so irgendwie so bei manchen so gesagt hat, oh, ich habe hier 25 Minuten gebraucht, um Gold zu bekommen. Und dann hieß es am Ende so, ja, es gibt auch noch Platin.
Ja, das fand ich auch assi. Es gab ja, aber gut. Alleine deswegen darf es nicht gewinnen, weil dieses Level in der Kanalisationslevel, glaube ich, das hasse ich bis heute und ich glaube zwar,
das mit diesen drei Fontänen und
genau. Das ist so die, was soll das? Die gehören erschossen. Ja. Die gehören wirklich erschossen für dieses Level. Wer das gemacht hat, der, ich weiß
nicht. Das ist reines Glück eigentlich nur.
Das ist wirklich, also mittlerweile kann ich es auswendig wahrscheinlich und könnte es trotzdem nicht perfekt durchfinden.
Und das ist das Fiese, dass du ja auch gerade durch diese Geisterfunktion, wenn du deine Konkurrenten auch noch siehst, wie sie durch Glück weiterkommen, das war nochmal demütigender.
Definitiv. Aber wir haben es ja dann auch auf, glaube ich, Platin geschafft. Ich glaube,
aber man macht ja trotzdem weiter. Das ist das ist dann halt, was dann wieder definitiv für diese Formel, die dahinter steckt, ja spricht.
Aber dieses Inferno-Ding, das habe ich dann auch nicht mehr gespielt. Da müsste ich ja dann irgendwann dieses blöde Bunny-Hopping perfektionieren. Und das wirkte dann auch zu sehr repetitiv, wie ich mal so schön sage. Also es war dann immer nur noch dieses, okay, jetzt kommt wieder so ein steiles Fick-Ding.
Ja,
wo ich mal so und dann wieder hoch und dann gleich nochmal so ein Ding. Es war so, das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Das ist so wie, als wenn man, weiß ich nicht, egal, vergiss es. Hat er nicht gewonnen.
Nee, Auch nicht gewonnen hat, obwohl es auch ein überraschend gutes Spiel war, Sonic und All-Stars Racing Transformed. Das war aber wirklich gut. Also für Fun-Racer-Verhältnisse auch sehr abwechslungsreich, weil du halt mitten auf der Strecke dann auch gewechselt hast, so von Auto zu Boot und zu einem Flugzeug. Und da sind wirklich die wenigen Leute, die das trotzdem Sonic im Titel gekauft haben, sehr angenehm überrascht gewesen. Aber bei der Kategorie ist keine große Überraschung. Gewonnen hat natürlich Forza Horizon, weil es einfach wie ein Brett aussieht, super spielbar ist.
Ich finde schon ein bisschen Überraschung. Also wenn man mal von Pre-Release, da dachte man so, das wird nichts. Ja. Und dass es dann doch so ein gutes Spiel geworden ist, einfach.
Schön. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Kategorie für diesen Podcast, nämlich beim besten Sportspiel. Yay. Und hier muss ich zugeben, ich will gar nicht groß rumlügen. Die Area Games Redaktion ist bekannterweise keine Sportspielredaktion. Ja. Wir haben keinen bei uns, der sich mit Sportspielen gut auskennt. Keinen, der da wirklich die Kompetenz hat. Und das hat man, glaube ich, diesem Award auch vielleicht ein bisschen angemerkt, weil da will ich auch ganz ehrlich sein. Ich glaube, hat ja auch keiner dagegen gesprochen, haben uns auch für den falschen Sieger entschieden. Aber kommen wir erstmal zu den Nominierten, bevor wir dazu sehen. Also, nominiert waren FIFA 13, Pro Evolution Soccer 2013, dann natürlich noch SSX, obwohl es nicht so richtig ein Sportspiel ist, aber weil wir so eine Spiele unbedingt nochmal erwähnen wollten, weil das sind diese Spiele, die man vergisst.
Ja.
Man wird niemals wieder daran denken, dass 2012 ein SSX gekommen ist. Und das war wieder so das Typische, weil SSX war eins von diesen Spielen, die genauso waren wie Beyond Good and Evil 2. Weil jeder hat seit Jahren erzählt, er will endlich wieder ein neues SSX haben. Und dann haben sie eins bekommen. Und dann kauft keiner. Und dann kauft keiner. Das ist wieder so viel Multiplayer und so weiter. Irgendwie doof und so. Aber es war halt ein neues SSX. Aber hat halt dann keiner so interessiert. Und nominiert waren halt NBA 2K13 und UFC Undisputed 3, was ich immer noch mein Lieblingscover ist, weil einfach so ein Typ so geil so einen nackten Fuß in die Fresse kriegt.
Aber das Schöne bei diesen UFC-Dingern ist halt einfach immer, alle schreiben immer wieder, okay, besser kann ein Spiel nicht mehr aussehen. Das sind immer das ist das bestaussehende Spiel, was es gibt. Aber trotzdem, also es ist so, ja. Aber das war es dann auch. Also es ist so, ist auch eigentlich interessant, dass man da welchen auf die Fresse hauen kann. Aber es ist ja dann doch wieder so kompliziert dann plötzlich. Wie kompliziert kann es sein, auf jemanden zu hocken und die Fresse einzuschlagen, weißt du? Das ist so, ja.
Ja.
Gewinner ist?
Gewinner ist FIFA 13, weil wir das, ich denke mal, schon sehr, sehr, sehr gute Produktpflege in dem Sinne ist, dass halt dieses Spiel immer weiter perfektioniert wird und die davor gegangenen Teile ja auch schon sehr gut waren. Also das ist immer auf einem sehr hohen Niveau. Das ist besser als Pro Evolution Soccer spielerisch, das ist mal dahingestellt, das glaube ich, kann man sich drüber streiten, aber das wiegt einfach schon die Tatsache auf, dass halt wirklich für ein Fußballspiel, finde ich, Lizenzen irre wichtig und dass die Bundesliga-Lizenzen mit dabei sind und die Art, wie FIFA die verwendet, halt mit diesem Bundesliga-Livestream-System, dass die Ergebnisse der echten Bundesliga gerückkoppelt werden. Also ich glaube, wenn man so ein Fußballfan ist, dann ist das halt eben wirklich schon so der Himmel auf Erden. Und natürlich scheint es aber bei FIFA trotzdem eben auch in letzter Zeit Probleme technischer Art zu geben. Das Online-Spiel sehr, sehr laggy sein und dieses Ultimate-Team scheint wohl auch mit Serverausfällen zu kämpfen und so. Deswegen vermutlich auch von den Usern sehr stark forciert ist NBA 2K13 wohl das bessere Spiel, weil das wohl dieses Jahr vermutlich das Oberhammer im Basketball-Genre ist.
Super ist spielen. Ja auch konkurrenzlos.
Konkurrenzlos, weil EA ja der andere irgendwie eingestampft hat, eine Woche bevor es auf den Markt kam oder so. Konkurrenzlos, dann eben noch ein gutes Spiel und so, aber um ehrlich zu sein, und das, jeder, der uns kennt, der weiß, dass das ist nicht unsere Baustelle.
Also ich bin ganz ehrlich, damals, ich habe NBA 2K habe ich gespielt. Gott, was war denn das, welcher Teil? Ich fand, das war immer sehr unterhaltsam. Also NBA, das war immer so deutlich arcadiger als jetzt die EA-Variante. Und es hat echt Spaß gemacht, so immer so mit diesen Dunks und dann mit deinen, also das Überteam zu spielen.
Bist du dir sicher, dass das arcadigere
war? Ich fand das schon, das war das arcadige. Wie gesagt,
nicht NBA Jam oder so?
Nee. Also es hat sich einfach arcadiger gespielt. Okay. Also ich glaube, bei den EA-Titeln war es ja dann so, dass du noch mit dem rechten Stick auch immer so den Wurf machen musstest. Also es war ganz schwierig zu machen. Ich glaube, ich habe es auch damals auf der Xbox noch gespielt, auf der alten Xbox.
Yeah.
Da fand ich es halt ziemlich spaßig und da war auch immer dieser Zweikampf mit EA und EA hat es immer versucht, dann irgendwie mit einer anderen Spielmechanik das zu übertrumpfen, aber am Endeffekt war immer, diese 2K-Titel waren immer geiler. Das war auch beim Eishockey war es so ähnlich. Aber du hast recht, wir haben eigentlich keine Ahnung. Aber ich finde es schön, dass sich die Reihe jetzt einigermaßen durchgesetzt hat. Und wahrscheinlich haben wir jetzt so FIFA wird immer geiler sein als Pro Evo. Und ja, 2K wird halt immer geiler sein als alles andere, weil da eh nichts erscheint.
Ja.
So, jetzt sind wir fast schon am Ende mit so einem tollen Klimax. Ne? Eigentlich haben wir jetzt auch so einen Cliffhanger.
Ja, genau. Wird Kappi die Blase noch ein zweites Mal halten? Oder? Genau, das waren die Plätze 1 bis 12 unserer Awards. Das hat natürlich auch den Grund, dass wir natürlich jetzt nicht alle durchgehen, weil die noch gar nicht online sind, ja, bis zum 24. Deswegen den Teil 2 dieses Podcasts gibt es erst nächsten Freitag. Und da dann bis zum Ende. Obwohl ja Weihnachten eigentlich erst ein paar Tage später ist. Deswegen, aber ich finde, die Podcast-Führer haben es verdient, ein bisschen früher informiert zu werden und die Wahrheit zu bekommen, ungeschminkt. Und genau, dann ist ja schon Weihnachten. Und dann zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es nur noch mal so einen Jahresrückblick. Ist ja viel passiert dieses Jahr. Area Games übernommen, 4 Players übernommen. Alle haben sich ganz doll übernommen.
Und dann am Ende, wenn Weihnachten vorbei ist, muss abgenommen
werden. Ja, genau. Wenn man vielleicht so viel zugenommen hat, ja. Genau. Ja,
so, jetzt. Ja. Schöner Ausklang.
Schöner Ausklang, genau. Wir sind am Ende dieses Podcastes und Teil 2 dann, wie gesagt, nächste Woche. Allerdings weiß ich nicht, ob wir Teil 2 wieder mit dieser Besetzung machen können, denn ihr seid ja immer im Stress und so.
Wir sind immer im Stress.
So, bestimmt so Klausuren und so.
Nee, ach, so einen Scheiß schreibe ich nicht mehr.
Nee, da bist du ja raus jetzt mit deinem...
Ja, ich bin Professor.
Eben.
Assistent. Professor für Pissologie.
Ja, dein Fachgebiet.
Ja,
in diesem Sinne, wir wünschen euch wie immer ein schönes Wochenende und habt Spaß mit dieser vorweihnachtlichen Zeit, vielleicht den einen oder anderen Weihnachtsmarkt besuchend.
Mhm. Und vielleicht seht ihr uns ja da am Glühweinstand.
Ja, wenn du da
die Pfandbecher klauen.
Oder diese kleinen Tröpfchen reinmachen.
Man gab noch keine Rückkehr des Berliner
Weihnachtsmanns. Dafür gibt es aber jetzt die Rückkehr des Kofferbombers. Da lassen ja überall Leute Koffer stehen. Aber ist auch so geil irgendwie. Was war da jetzt irgendwie? In irgendwo wurde ein Koffer einer U5 irgendwie hier in Berlin. Was haben sie drin gefunden? Zigaretten. Was ist für ein Mongo? Also ich meine, lass mal einen Koffer mit Zigaretten. Also Verzeihung, nicht Mongo. Ich möchte das hier zurücknehmen. Nicht, dass ich irgendwelche Völkergruppen...
zum Beispiel die Mongoloiden.
Ja. Mhm. Da fällt mir ein, was Olli Schulz damals mal gesagt hat. Wie war das? Krebs hat viele Gesichter. Das Down-Syndrom nur eins.
Sehr witzig.
Ja, das hat mir ein Kumpel erzählt, wie er das gehört hat im Radio und er musste rechts ranfahren, weil er einfach nicht mehr aufhören konnte zu lachen, weil er sich einfach so schön vorgestellt hat. In diesem Sinne, genau, wer lässt Zigaretten im Koffer stehen?
In diesem Sinne, meine Eltern hatten mal bei einer Busreise, als sie in Berlin angekommen sind, ihre Tasche stehen gelassen, draußen vor dem Bus und haben sie dann 2 Wochen später bei der Polizei abgeholt mit einem riesigen Loch in der Mitte, weil sie gesprengt worden ist.
Aber hier, holen Sie mal Ihre Tasche ab. Ich meine, was soll man damit noch machen?
Ja,
oder?
Nichts, ganz
so eine Lochtasche.
Also, ja. So, da sieht man mal, wie paranoid diese Schutzbefohlenen sind hier. So, also jetzt aber haben wir es aber wirklich. Also, ich danke euch beiden für den Besuch. Ich denke mal, das war wieder eine sehr lustige Veranstaltung hier.
Ich fand's scheiße.
Ja,
wie immer.
Ehrlichkeit siegt.
Genau.
Und daher, jetzt aber wirklich tschüss und wir geben über an Christian Bale.
You don't fucking understand. Luke Skywalker.
Ja, gay, Admiral Crush at its best, please.
Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder fängt mit
mir. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein
Gewalt. Vanilla zum Beispiel.
Ja, ich habe Teil 1 gespielt.
Und
ich fand es super.
Wie macht man einen Haluken?
Du hast mit dem nach vorne muss.
Okay.
Warte, hier.
Ja.
What don't you fucking understand?
Ich bin der Sledgehammer, der Deus Ex will.
Ja, du bist der Gimli, der Deus Ex will.
Wie heißt denn das Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
Jetzt geht's los.
Isasam, Sanna und Shiggy.
Chef, ein Fotofact.
Ich war nicht lieber auf Mortal Kombat.
Ich bin so auf Mortal Kombat. Ich bin so auf Mortal Kombat. Ich bin so auf Mortal Kombat. Ich bin so auf Mortal Kombat.